Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freundinnen und Freunde da draußen an den Futsal-Podcast-Endgeräten. Super, dass ihr wieder reinschaltet zur 166. Folge. Ja, da stolper ich direkt bei dieser Zahl. Von euer Mr. Futsal-Podcast. Am Mikrofon hier für euch, euer Mr. Economist, Futsal-Economist Daniel Weimer und auf der anderen Seite euer Futsal-Philosoph, der Sebastian Rauch. Hallo Sebastian, Mr. Rauch.
Hallo Daniel und frohe Ostern wünsche ich dir und all den Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen auch. Genau, ein paar Verstolperungen, ja, oder wie man das nennt.
Sonntagabend, weißt du, Sonntagabend vor Ostern, vor Ostermontag und so, da ist man ein bisschen emotional, nervös.
Am Anfang hat man das immer. Wir sind immer ganz aufgeregt, wenn wir diese Podcast-Folge aufnehmen und in den vergangenen Tagen hat der Osterhase uns ja auch ein paar Eier ins Futsalnest gelegt. Also von daher haben wir sicherlich hier und da ein paar Punkte zu besprechen, oder?
Ja, total. Mir hat er auch eine super Idee ins Nest gelegt. Ich sage nur Futsal-Wachstumsidee des Jahres von Daniel W.
Ich komme gleich. Man muss sie nur groß genug ankündigen, damit auch alle es glauben.
Genau, das reicht ja doch. Richtig, immer noch wiederholen und dann penetrieren alle, dann irgendwann wird die Story zur Wahrheit.
Das Narrativ.
Aber lass uns mit den News beginnen aus dem internationalen Futsal. International, der Hinweis nochmal, habe ich jetzt auch nochmal gesehen, am 5.5. ist dann endlich das Champions League Halbfinale. Ist ja schon etwas entzerrt, muss man sagen. Hm. Nochmal zur Erinnerung, dort spielt eben einmal Sporting gegen Anderlecht.
Ja.
Und einmal Palma gegen Benfica, also zwei portugiesische Teams. Mhm. Weiter dominant Portugal auf dem Futsalmarkt. Und ich bin über RSC Anderlecht ja gespannt. Das war ja so ein Merch. Mhm. Und ja, da bin ich gespannt, was die da auf die Platte zaubern.
Ja, also das Turnier oder dieses Final Four der Champions League findet ja meines Wissens nach auf Mallorca. Also Heimmannschaft ist Palma. Und damit auch hat es auch so einen kleinen, aus meiner Sicht, so einen kleinen Favoriten-Touch. Ne? So ein bisschen das Team. Wobei natürlich die beiden portugiesischen Mannschaften sicherlich auch mindestens genau so einen Favoritenwert haben. Also spannende Vierer-Kombination und seien wir gespannt.
Mhm. Dann habe ich gelesen bei Futsal Focus einen schönen Beitrag über, hoffentlich spreche ich das richtig aus, wahrscheinlich nicht, Høring aus Dänemark. Futsal Høring, ganz kleiner Ort. Und mit einem riesen Futsal-Erlebnis. Toller Bericht, denn man hat es dort geschafft, in dieser relativ kleinen Halle ein unfassbares Futsal-Event zu zaubern, wöchentlich oder alle zwei Wochen jedenfalls. Man hat dann auch in dem Bericht so drei Success-Stories erzählt. Das erste war, man hat sich für 15.000 Euro eine riesen Lichtanlage angeschafft, wo man zuerst so mal stockt. Und nee, super Ansatz, weil genau diese Eventarisierung treibt das voran. Die sagen, das ist halt genau das Ding, was einem ja auch von den anderen so ein bisschen distinguiert und ein bisschen differenziert. Und das macht das Besondere dann da aus. Dann haben die so ein kleines Schmuckkästchen, haben viele lokale Sponsoren reingeholt, haben auf die Jugend gesetzt und ja, ganz toll. Und haben nur der Trainer verdient Geld und der ist ein sehr guter Trainer.
Ja.
Auch ein guter Ansatz. Also wirklich, weil damit die Spieler sich anziehen lassen von diesem guten Trainer und nicht andersrum. Und man steckt eben dann eigentlich die komplette Entlohnung des Kaders in den Trainer, der dann die guten Spieler aus dem Land zusammenzieht. Finde ich spannend. Also ich habe mir noch ein paar Szenen angeguckt, da ist richtig Stimmung in der Bude. Also wer klickt mal bei YouTube dabei Høring, wenn man das richtig spricht, rein. Finde ich ein ganz tolles Futsalprojekt.
Høring, glaube ich.
Høring, klingt überzeugender.
Ich bin häufiger mal in Dänemark, aber das ist jetzt hier nicht auf die Waage legen. Finde ich auch total spannend, dass man das erste Geld, was man einnimmt, für das Eventmanagement ausgibt, damit man eben das Futsal-Spiel oder das Erlebnis Futsal zu einem tatsächlichen Erlebnis macht. Ich glaube, da ging es ja um, dass man da irgendwie so Lichtshow macht und so weiter, was dann Aufmerksamkeit gezogen hat. Und dann die nächste Investition, die man betätigt. Und das weißt du auch, manch einer wird denken, ja, also ich habe 15.000 Euro, come on, ich hole mir jetzt einen guten Spieler, den kann ich dann davon schon fast das Jahr bezahlen. Ja, und dann holen sie sich einfach nur einen guten Entwickler, einen guten Trainer. Ne? Und das ist ein super Ansatz aus meiner Sicht. Das ist ein nachhaltiger und langfristiger Ansatz. Das heißt, Zuschauer, und das ist dann ja auch, das erzeugt dann ja auch einen Domino-Effekt, weil wenn du Zuschauer und also attraktiv bist, Event, Trainer, dann zieht das nicht nur Zuschauer an, sondern auch wiederum entwicklungswillige Spieler. Also ist auch attraktiv für Spieler und Zuschauer. Und das finde ich ganz interessant. Und es ist ja auch eine kleine Erfolgsgeschichte. Ne? Also die haben sich auch von Jahr zu Jahr verbessert und sind jetzt Titelaspirant in
Ja,
Dänemark
total gut.
und haben sich sukzessive jedes Jahr verbessert. Und das finde ich brutal geil. Und sicherlich für Deutschland auch eine Idee. Also für Vereine in Deutschland sicherlich interessant hinzuschauen.
Dann sagt dir die Kings League etwas? Mir hat sie
Oh,
nichts gesagt.
ich hab davon gehört. Also ich hat mir es nicht sogar schon mal,
Ja,
aber.
ich kann sein. Auf jeden Fall hat mich bei uns Fortuna im Jo Park, schöne Grüße. Wir haben gemeinsam in seinem Keller nämlich das
Ah,
Spiel Weilendorf gegen Fortuna geschaut.
ja, ich weiß es wieder. Ich weiß es
Und
wieder.
er hat mich drauf
Piqué, ne?
gebracht. Ja, genau. Piqué hat
Piqué.
diese Liga gegründet
Ja.
und es geht im 7 und 7, 7 versus 7 Feld und ein richtig modernes Konzept. Also man merkt, wie würde man eine Sportart konzipieren, dass sie diesem jugendlichen Konsumverhalten entspricht? Influencer, viel über Bild, viel über Ton, über Reels, whatever, also in dieser wirklichen Influencer-Welt. Und so hat man das aufgebaut. Dort hatten nämlich 12 Teams starten dort, teilweise mit Stars, mit Aguero, mit Ronaldinho, der kommt auch ab und zu mal vorbei. Dann hat jeder Club von diesen 12 hat eine Influencer als Präsident, die auch irgendwie manchmal, glaube ich, auch mitzocken oder so. Also da ist schon mal diese Verbindung zu den Influencern da, die sich ja selbst promoten. Und das heißt, da hat man die Zielgruppe einfach mitgebracht. Also nicht andersrum, nicht wie im Futsal. Man versucht die Zielgruppe zu überzeugen. Du bringst die Zielgruppe einfach mit. Ja, und da konsumiert die das einfach. Und das ist halt so spannend daran. Das ist ein richtig geiler Ansatz. Und man hat jetzt auch so wie so ein Arcade-Modus. Ja, so wer da früher so
Ja,
diese
genau.
Spiele kennt, man zieht dann vor dem Spiel so Action-Cards. Und dann steckt da sowas drin wie sofort Elfmeter oder
Genau.
auf einmal 2 Minuten in Überzahl.
Genau.
Kopfball doppelt, keine Ahnung.
Ja, ich kann mich erinnern. Kann man bei YouTube suchen. Ist richtig geil. Ich hatte mir das angeschaut. Total innovativ und mischt ganz viele Spielideen. Auch ich sag mal, spieltheoretisch total interessant, wie man die Gegner hier gegeneinander antreten lässt und dann Überraschungseffekte erzeugt und auch taktische, weil wenn du jetzt deine Karten hast und du hast da irgendwie zwei, drei Karten, du hast irgendwelche, die bevorteilen dich ja, ne? Und dass du die dann auch taktisch anwendest, ne? Weil du ziehst dir jetzt nicht sofort den Elfmeter oder den 9 Meter
Genau,
oder
kannst
10
machen
Meter.
wir nur, genau, irgendwie so, ja.
Dann ziehst du ja nicht sofort, sondern hast ihn doch kassiert und du denkst, okay, jetzt will ich mal wieder Pari stellen. Zack, hole ich mir direkt einen. Ich glaube, es gibt auch so irgendwie, der Gegner muss einen Spieler rausnehmen oder sowas. Finde ich total interessant. Also auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Einerseits strukturell mit den Influencer-Geschichten und aber auch inhaltlich finde ich das auch sehr, sehr attraktiv und unterhaltsam, weil es geht, glaube ich, um den Unterhaltungswert auch.
Mega. Aber warum bringe ich das hier mit rein in den Futsal-Podcast? Klar, weil es geht darum, wie kann ich eine Sportart konzipieren und wie kann ich sie sichtbar und visibel machen? Und das geht mit anderen Mitteln, als wie man es im Fußball macht oder auch im Futsal
Ja.
bisher. Ja, wenn ich also andere Mittel, also der Hebel, wenn ich es möchte, kann ich das Ganze schon boomen lassen. Ich muss anders rangehen. Und
Genau.
auch hier, die Stars sind halt dabei. Was wir immer wieder gesagt haben, es wäre halt schon schön, wenn der DFB irgendwie in den Reels und es würde eben dann, was haben wir immer gesagt, dann irgendein deutscher Nationalspieler, der Kimmich, ja, oder Musiala würde da die Shows machen und die Challenges. Und genau das ist der Punkt, hier halt auch diese Stars mit reinzubringen. Also funktioniert. Ist auf jeden Fall mega.
Ja,
Schaut mal rein.
ich habe noch einen Gedanken. Also sorry, wenn ich das jetzt hier gerade nochmal einbringe. Aber diese Kings League hat einen interessanten inhaltlichen Ansatz von Diversity. Also auch mit diesen Regeln, dass man mischt, dass man neue Sachen einbringt und hat damit aus Diversität erzeugt man hier einen hohen kreativen Charakter. Weil es ist unerwartet. Es entstehen Strukturen auch, die unerwartet sind. Das macht es eben so interessant. Und das ist ein Diversity-Ansatz, den man inhaltlich gestalten könnte und das oder gestaltet, den man beim DFB und in Deutschland im Futsal gänzlich vermissen kann. Da wird Diversity immer nur auf moralisch-politischer Natur betrachtet, das ist aus meiner Sicht auch völlig verfehlt, hier und da, wenn es um die Entwicklung geht. Ne? Wobei, wir kommen ja heute noch auf so einen Diversity-Ansatz. Du
ja,
hast ja eine
ja,
Idee.
genau.
Mal,
die,
mal schauen.
Dann, international habe ich eine internationale Studie endlich gefunden, die eine Zahl enthält, die wir länger schon gesucht haben für unseren Killman-Effekt. Wir erinnern
warte,
uns,
warte,
dass...
Warte, ist die Zahl Pi?
Nee, wenig. Es geht darum, wie viele Spieler im Fußballleistungszentrum haben im Jahr so ein Turnover je Team. Und hier in einer Studie aus dem Jahr 2020, und es gibt auch eine 23-Studie, die habe ich jetzt bei ResearchGate mal angefordert, von Paul Ford ist hier der Leading Author. Und hier geht, die haben halt irgendwie einen Survey gemacht mit verschiedenen NLZs und die Umfragen. Und dort kommt eben 29% im Durchschnitt NLZs gehen verloren im Jahr. Und das ist ja genau die Zahl, mit der man kalkulieren kann, Futsal Lane, wenn vielleicht die Zuhörer sich daran erinnern, also dass man parallele Ausbildungen macht, man hat ein Futsal-Team für in der Jugend und Fußball und damit aus dem Fußballteam die Spieler in die Futsal Lane kommen, um später dann zurückkommen eventuell. Das ist eine hohe Zahl, 29% Turnover.
Als Forschungsmethodologe muss ich da mal kurz noch eine Frage stellen. Steht da denn auch, wo die hingehen? Gehen die einfach nur raus aus den NLZs? Also ist da irgendwie.
Müssen wir mal reinschauen, die Studie war noch nicht verfügbar. Ich habe die auch angefordert. Deshalb, ich habe die jetzt noch nicht gesehen. Die war ist über ein Verlag und bei ResearchGate kann man aber die Autoren recht einfach jetzt anfordern, ob man den Beitrag bekommen kann. Und über ein altes Forscherprofil sehe ich ja noch, sehe ich ja sehr seriös aus da. Passt.
Heute bist du nicht mehr seriös. Okay,
ja, Sport kommt. Hey, ich sag nur, 30 internationale Publikationen im Bereich Sport. Ey.
Ja, also ja, das so. Sollte man nicht
immer wieder
geringschätzen hier.
So, dann haben wir aus dem deutschen Futsal einmal eine Rückmeldung aus Liria von Exxon, denn er hat uns geschrieben, dass wir ihn falsch ausgesprochen haben. Ich danke ihm dafür, denn er meint, er heißt Exxon Recipe. Und wir hatten im Podcast angedeutet, dass er doch schon mal irgendwie bei 1894 war, auch schon länger im Futsal.
Ja, schon ewig dabei, ne?
Und er hat mir jetzt geschrieben, wo er war, seine Station, also erstmal schönen Grüße an Exxon. Und er hat geschrieben, er war halt tatsächlich mit Johnny Goede bei Neuenhagen. Das war der Start. Ist dann zu Berlin City, Meinhard, wer nennt, Jörg Meinhard. Ja. Dann zu Liria, dann zu 1894, Fred Böttcher, also hat er die besten Manager da mitgenommen. Und dann wieder zu Liria. Also er hat da echt eine riesen Reise hinter sich in Berlin.
Ja.
Und ist nun jetzt mit Liria kämpft um den Aufstieg. Ja,
genau.
Danke.
Aber den Namen haben wir den echt so komplett
du
falsch ausgesprochen?
Du hast ihn, glaube ich, falsch ausgesprochen.
Nee, ich habe Recipi, Recipi.
Ja, du hast da voll reingehauen.
Ich habe alles gegeben. Und, aber ich habe auch hingewiesen, dass wir uns vielleicht mal. Aber Dankeschön. Dankeschön. Ja. Also ist ein interessanter Spieler und auch einer derjenigen, die in Berlin sicherlich seit Jahren die Fahne des Futsals hochhalten.
Und dann habe ich noch eine Nachricht bei. Ah, was, Pupa, habe ich nicht aufgeschrieben. Über den SV Glenn, der mir gar nichts sagt, aus dem Nichts, ist ein Grundschulverein, wahrscheinlich in Glenn. Und hier, man hat einen Artikel aufgesetzt, ja, Futsal funktioniert auch unter freiem Himmel, denn hier veranstaltet man das jährliche Schulturnier als Futsalturnier eben draußen auf einem Kunstrasen und die Message war, hey, das funktioniert ja genauso gut. Und der Vorteil ist natürlich, dass, wenn man kleine Hallen hat, diese Schulsporthallen, die fassen ja kaum Zuschauer. Und wenn du aber die Eltern mitnehmen möchtest von den Spielern, dann geht das in Schulen halt nicht. Und dann kannst du aber das Futsal-Turnier draußen verlegen, das sagen wir auch immer. Futsal ist ein Konzept, ist ein Mindset. Ja, ist ist der Raum und der Ball und das bestimmt, was du tust in dieser Sportart. Aber das kannst du halt auch genauso draußen machen, wie es ja auch in Spanien und Brasilien ist, wo diese Dinger eh draußen rumstehen, die Futsalfelder. Also kannst du auch einfach normal auf Kunstrasen spielen.
Das ist etwas, was ich bei meinen Trainerfortbildungskursen Futsal immer wieder erwähne, dass man Futsal nicht nur in der Halle verstehen muss, sondern allein den Regelaspekt, Raum und so weiter, dass man hier sehr viel rausziehen kann und dass Futsal eigentlich auch 1:1 draußen spielen kann, unabhängig davon jetzt welcher Ball, also oder abhängig davon welcher Ball, weil nur der Ball ist manchmal zu ändern, ne? So, wenn du kannst natürlich schwer mit dem Futsalball auf hohem Rasen spielen, ne? Da bringt er nicht viel. Ja, interessant.
Und dann komme ich jetzt bei den News zu meiner Idee.
Warte, soll ich noch ein paar formale News?
Ja, gerne.
Weil du jetzt natürlich gleich sicherlich deine
Was denn? Idee. Hast du Trainer-Comeback beim MCH oder was?
Nein, das ist nicht in der Planung. Aber ich habe ein bisschen jetzt beim DFB TV, beim DFB Futsal nochmal nachgeschaut. Und da hat man jetzt eine Kooperation, Daniel. Handball meets Futsal. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Und zwar das Spiel in Göppingen der Nationalmannschaft gegen Schweden wird genau in dieser Kombination mit einem, also es wurde jeweils von Frisch auf Göppingen, also dem Handball-Bundesligisten und dem DFB-Futsal, einen Beitrag
gepostet. Wer hat das denn gepostet in der Gruppe bei uns? Stimmt.
Wer war das wohl, ne? Also wie gesagt, ich wollte darauf aufmerksam machen.
Das wird übersehen, ja, krass.
Ja, und das heißt, man versucht hier jetzt über den Handball und auch, also gesagt, Frisch auf Göppingen, wirbt auch für das Länderspiel und erreicht dann sehr schnell sicherlich auch ein paar Leute. Wir werden sicherlich auch ein paar Handballfans beim Futsal sehen und deswegen müssen wir sowieso auch weiter verfolgen bis zum Spiel. Es ist ja gar nicht mehr so lang hin, ne? Also es ist jetzt am 18.04., also noch eine Podcast-Folge und dann sind die dran.
Das ist ein ganz tolles Konzept. Das ist ja der Weg, der absolut funktionieren kann. Da hatten wir auch mal vor Jahren schon einen Artikel über Mr. Futsal, weiß ich. Da ging es genau darum, sich mit anderen Sportarten zusammenzutun, um so ein gemeinsames Event aufzubauen.
Richtig. Und deswegen in der Hinsicht richtig cool. Freut mich auf jeden Fall. Und das heißt, Göppingen wurde doch strategisch gewählt. Und hoffen wir mal, dass die Halle voll wird. Wir würden gerne unsere Zweifel daran ablegen und uns freuen darüber.
Toller Ansatz, ja. Super.
Gut, das dazu. Ansonsten überlege ich gerade noch, ja, ich weiß halt, weil du willst unbedingt mit deiner Idee kommen, beziehungsweise
Mein Fidji. Ich habe Fidji genannt. Mein Fidji.
Fidji.
Nee, nicht Fidji, Fidji.
Fidji.
Futsal Wachstumsidee des Jahres.
Oh Gott, Daniel. Ja, okay. Ich möchte dir die Bühne geben. Du kannst gerne deine Idee äußern und schildere bitte auch, wie du auf die Idee kamst, weil es ist ja sicherlich auch interessant.
Ja, natürlich. Also wir suchen ja immer nach einem Ansatz, die für den DFB interessant scheint, in Verbindung mit Futsal und dem Futsal pushen würde. Weil wir haben immer das Problem, dass wir aus dem Futsal viele Ideen haben, aber das bringt dem Fußball immer nichts direkt, also aus deren Sicht. So, jetzt habe ich die Dokumentation gesehen, die gab es dann wohl einmal auch bei der ARD oder der ARD-Mediathek. Ich habe sie als Podcast gehört von Sport Insight über Futsal-Migration. Es geht da um Jugendfußballer, die eben aus Afrika, aus Südamerika, wo auch immer aus Asien alleine nach Europa kommen und ja so ein bisschen Handelsware sind. Weil eigentlich innerhalb von Europa ist das ja eh nicht erlaubt so richtig, aber eigentlich, es passiert faktisch, wird es getan. Kinder werden dann irgendwie auch an bestimmte Institutionen übergeben und dann kommen die nach Europa als Fußballer und enden traurigerweise, genauso wie auch deutsche Talente natürlich, nach einem kompletten Durchlauf im NLZ doch am Ende irgendwie in der Oberliga, also vierte, fünfte Liga. Und dann habe ich das Beispiel gesehen eben von Nelson Mandela, ich soll den Namen nochmal raussuchen, der ist auch
Justin
bekannt.
Justin Kabuya.
Ist auch
Justin,
einer?
Ja, genau. Justin Kabuya.
Genau, Boom.
Ich habe es mir auch nochmal angehört.
Nelson Mandela Boom heißt er. Genau. Und der andere ist der, den du genannt hast. So, genau. Und jetzt der Nelson spielt halt jetzt beim FC Schwerin. Ja, in der Oberliga. So, mit 23 Jahren. Und da habe ich mir überlegt, Moment, ey, das kann doch jetzt nicht sein. Ich meine, diese Spieler kommen ja nach Europa, die haben einen Traum. Die wollen gerne Top-Liga spielen und vor allen Dingen wollen die auch mal den Adler auf der Brust tragen. Warum? Und der DFB hat ein Dilemma mit diesen Spielern, weil es schon ein moralisches Dilemma für das Sportsystem an sich ist. Weil das Sportsystem profitiert natürlich durch diesen Zuzug, weil dann doch einige Spieler es dann eben in die Profikader schaffen, aber es gibt dann eben diese Kollateralschäden, die dann hierher kommen und am Ende mit 23, 25 eigentlich gar keine Ausbildung haben, gar nichts, sondern nur auf diesen Fußball setzen und sich gar nicht mit dem System hier so klarkommen. Da war meine Idee, hey, das sind doch auf jeden Fall meine These richtig gute Kicker, die, wenn sie ein NLZ durchlaufen haben, jetzt Oberliga- und Regionalliga-Niveau haben, auch in der Futsal-Nationalmannschaft gar nicht so schlecht performen könnten. Also könnte man doch mal als DFB konkret diese Spiele ansprechen. Es gibt mit Sicherheit Listen, wer da in diese Kategorie zählt. Und denen die Futsal-Nationalmannschaft mal ans Herz legen, einladen, Lehrgänge machen, ja, dann ruft eben unser Nationaltrainer Marcel Loos fällt da mal an. Ja, und man könnte, dann ist das direkt dieses Moral Washing für den DFB. Ja, hey, wir haben euch nicht vergessen, wir haben jetzt eine neue Idee, ja, wir wissen, ist alles nicht so gelaufen, aber hey, wir haben eine neue zweiten Fahrt, unsere Futsal Lane. Wie wär's denn? Kommt doch mal zum Training. Ja, macht mal mit dem mal ein paar Trainingseinheiten, vielleicht auch so ein bisschen Gamification, so ein bisschen Contestication. Ja, also aus 20 Spielern kommen dann drei in die Futsal-Nationalmannschaft. Was hat das für Vorteil für den Futsal? Ja, du hast erstmal überhaupt Interesse in den Medien. Das wird ja total medial hochkochen, dass da jetzt was geschaffen wird, um dieses Dilemma so ein bisschen zu kontern. Dann hast du zweitens Top-Spieler, die in den Futsal wechseln, zwar die Nationalmannschaft, aber sobald die gut performen, ja, was wirst du denn denken, wer da als erstes hingeht und sich die Spieler holen wird? Das heißt, die Top-Teams werden natürlich so super Interesse daran haben, deutsche Spieler zu holen. Die Spieler haben ja alle dann einen deutschen Pass als Fußball-Inländer und wir müssten da riesen Anreiz haben, diese Spieler zu holen. Und dann bist du auch bei so einem Oberliga-Gehalt, wenn ich mir die Gehälter, wenn das so stimmt, was wir bei den Top-Teams, bei Hohenstein, bei Hott, bei Imdorf bezahlen, beim SFC bezahlen, dann bist du auf Oberliga-Niveau. Und dann könnte man nämlich einen super Win-Win für alle drei Beteiligten, für den Futsalsport, für den DFB, für die Spieler eben, weil die nochmal auch immer diese Wertschätzung bekommen und da auch, so wie ich das aus der Doku halt auch raus, für sehr viel um diese Ehre geht. Ja, ey, also es hat mir echt leid getan, diesen jungen Spieler da beim FC Schwerin in der Provinz zu sehen. Ja, und er lebt dann ja auch davon und dann lebt er da in diesem Dorf. Also das ist so meine Futsal-Idee, das Ganze mal anders aufzuziehen, dass es für alle Beteiligten so ein Win-Win ist. So, Sebastian, jetzt deine Kritik, die du ja schon in der Gruppe geäußert hast, kannst du dir nochmal öffentlich äußern.
Also ich muss sagen, ich finde die Idee erstmal grundsätzlich nicht schlecht. Das ist auch schon Vorwegnahme meiner Quintessenz daraus. Sie hat sicherlich Stärken und Schwächen. So. Mhm. Ich finde, eine Stärke ist, und das ist es eben, es hat interessanten moralischen Ansatz, der wiederum auch eine Schwäche ist, weil du schon sagst, ne, Moral Washing. Washing ist ja mittlerweile einer deiner Favorite-Begriffe hier im Podcast. aber nennen wir es mal einfach so, man tut wieder so politisch korrekt und man zeigt, man hat wieder diesen Integrationscharakter. Aber da muss ich auch mal drauf eingehen, denn es wäre ja durchaus integrativ. Ne? Also Spielern würde hier, wenn denn deine Prämissen stimmen, da komme ich nämlich darauf, da kommt gleich die Kritik noch. Mhm. Den Spielern wird hier eine Perspektive gegeben, sportlich und sicherlich auch, und jetzt kommt der Punkt, weil du sagtest, ja, also Oberliga-Gehalt oder Bundesliga-Gehalt, wenn sie so gut sind, sicherlich auch ökonomisch, ne? Sportlich. Nationalmannschaft, Bundesliga und ökonomisch. Aber da ist auch schon aus meiner Sicht die Frage nach der Prämisse, die wir nur durch die Praktizierung wirklich auch überprüfen können, und zwar sind die wirklich so gute Futsaler dann auf Anhieb? Ne? Es gibt sicherlich Punkte, die schon dafür sprechen würden, ne? Aber würden die wirklich Spieler verdrängen, die in diesem Gehaltssegment in der Bundesliga sind? Sind die wirklich so gut? Sind die so übertalentiert und auch schon mit all dem? Man könnte natürlich sagen, wenn man die für ein, zwei Jahre trainieren würde, dann wäre da sicherlich super, super Leistungsfähigkeit. Ne? Das ist sicherlich eine interessante Prämisse, aber ich glaube, da an dieser Prämisse, die kann man, also das ist das Schöne, die Theorie wird hier erst in der Praxis überprüfbar. Und das ist die Schwäche, die ich daran sehe. Andererseits natürlich, wir können über Menschenbilder sprechen, etc., wie du schon sagst, ne? Also das ist eher ein Problem dann des DFBs und überhaupt des internationalen Fußballgeschäfts, wie das da abläuft mit, ich sag mal, das ist ja nahezu Menschenhandel, also wenn nicht, ne, also moderner Menschenhandel 2.0 oder was auch immer. Da sind sicherlich Kritikpunkte, weil auch du diesen Effekt ausnutzen würdest, aber gleichzeitig halt durch Perspektive und ökonomischer Dimension sicherlich da eine Verbesserung erzeugen würdest. Also von daher, dieser integrative Charakter ist super interessant.
Ja, vielleicht auch mit dem Washing war ja auch falsch, weil Washing bedeutet ja, ich plane Aktionen, die auf dem Papier so klingen wie Integration, als aber nicht sind. In dem Fall wäre es das ja, aber es wäre ja schon eine sehr, sehr gezielte und auch Win-Win soziale Kampagne für alle Beteiligten. Also war dieses Washing war eigentlich falsch.
Genau. So, ich habe noch mehr Punkte. Denn aus meiner Sicht ist das, und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, wiederum positiv und negativ, denn einerseits positiv, es ist ja ein Teil des Fame-Effekts. Ne? Du hast diese Anerkennung, du sagst, also ich weiß nicht, in deiner Idee, das hattest du auch mal geschildert in der Gruppe, ich will das jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt erkenne, sondern du hast das schon geschildert, dass natürlich die auch mit ihrer Heimat kommunizieren und auch aufzeigen wollen, sie haben einen Status erreicht, ne? Status ökonomisch etc. im Ausland, haben diesen Schritt gewagt und wollen Erfolg nachweisen. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass das natürlich auch hier irgendwie durch die Nationalmannschaft, Futsal hoch und so weiter, sicherlich greifbar wird. Ne? Das finde ich ganz interessant. Auf der anderen Seite ist dieser Fame-Effekt nur ein Teil von dem, was wir wirklich unter einer gesunden Entwicklung des Futsalsports in Deutschland verstehen sollten, finde ich, um es jetzt mal normativ auszudrücken. Denn diese Kultur Futsal bräuchte eigentlich weitere Ansätze. Allerdings, und jetzt schließe ich den Kreis, ist dein Teilansatz sicherlich interessant. Es ist, hat einen neuen Ansatz, also neue Idee und dadurch eben halt auch sicherlich ja, durchaus positiv zu betrachten, weil es doch, ich sag mal, erfolgsversprechend ist, halt als Teil.
Ja, klar, ein kleines Puzzlestück, ein kleines Mini-Puzzlestück zum Wachstum, aber ich sehe den Effekt zum Beispiel viel größer als diese Reels, als diese Challenges.
Ja, aber ich glaube, da diesen Vergleich, da vergleichst du gerade Äpfel mit Bieren, aus meiner Sicht, aber der Invest, könnte man jetzt sagen. Also wenn man einfach sagt,
du investierst ja in diese Reels, genau, in die Challenges, das kostet Geld, ja, und das Geld könntest du ja auch da rein investieren. Das sind doch Opportunitätskosten, die du ja hast.
Genau, aus ökonomischer Sicht, ne?
Also
aus kultureller Sicht, ne? Ey, komm, jetzt die Idee gepaart mit dem dänischen Ansatz, den wir gerade hatten.
Ja.
Und zack, hast du eine Bombenmannschaft wahrscheinlich. Dann brauchst du halt einen Trainer, der gut bezahlt ist noch und Eventcharakter. Dann haben wir heute schon wieder drei Punkte hier eingebracht, die sicherlich wieder einen positiven Effekt hätten auf auf den Futsal in Deutschland. Aber Ende, wie gesagt,
eine neue Sportart visibel zu machen, eben um die Ecke denken. Sei es wie bei der Kings League, komplett das Ding neu aufzusetzen oder halt auch mit solchen Aktionen irgendwie etwas anders machen als der Fußball. Also da irgendwas anderes machen.
Tanja, was machen wir seit 166 Folgen? Also wir versuchen immer irgendwie out of the box zu gehen, was Neues reinzuholen, die Box zu erweitern und halt hier und da auch mal in eine andere Richtung zu schauen. Und ja, unser Plädoyer ist dauernd, dass wir eben uns natürlich einiges aus dem Fußball abschauen können, weil es gibt Erfahrung, aber wir merken halt auch ganz schnell, dass vieles davon im Futsal nicht funktioniert. Und es ist spätestens heute die Zeit, da jetzt andere Wege oder schon seit längerem andere Wege zu gehen. Und deswegen haben wir dauernd ein Plädoyer und auch deine Idee ist wiederum ein Plädoyer für einen neuen Weg, einen anderen Ansatz, um halt hier in einem Teil einen positiven Beitrag für den Futsal in Deutschland zu liefern.
Nelson pro Futsal. Hashtag Nelson pro Futsal.
Mandela-Effekt. Es gibt doch den Mandela-Effekt, dass du dich kurz erklärt, ne, dass man hier Dinge in der Vergangenheit oder in seiner Erinnerung hat, die nicht so richtig sind, um es ganz vereinfacht zu sagen. Das ist jetzt deine Idee ist der Mandela-Effekt, wenn wir das Beispiel da nehmen. Nein, das ist cool, das ist interessant.
Vielleicht auch
hat seine Stärken und seine Schwächen und dennoch finde ich zu bedenken. Sehr interessant.
Vielleicht nochmal zu dem einen, als letztes jetzt noch zu dem Punkt, ja, würden die das denn schaffen? Ich muss leider, es ist so eine Sache wie mit dem Hallenfußball, wo ich jetzt sage, für mich, wenn ich zurückblicke die letzten 10 Jahre, was würde ich anders machen heute? Wir haben gesagt, einmal nicht mehr nur den Hallenfußball streichen, sondern Futsal ist Hallenfußball und das auch zu kommunizieren und daraus abgeleitet auch, letztendlich ist es Fußball in der Halle und wenn du halt einen Ober- oder einen Regionalligaspieler hast, der ein NLZ komplett durchlaufen hat, das heißt, er hat ja auch diese Adaptionsfähigkeit, was man dort lernt. Wir machen eine Übung, weil die einen bestimmten Zweck hat. Dann verstehst du das viel mehr, als wenn du kein NLZ-Spieler warst. Ja. Unabhängig vom Intellekt oder whatever. Ja. So, du bist es halt gewohnt. Ja, das ist irgendwie diese Erfahrung, dass du dich nach vorne lernen kannst, wenn du einfach aufpasst und das einfach anwendest. Einfach anwendest, was der Coach sagt. Das ist, glaube ich, was du da mitnimmst in so einem NLZ. Und wenn du da halt einfach mitmachst, dann kannst du halt doch schnell das Niveau erreichen, ohne zu wissen, dass du da rotieren musst und ohne zu wissen, dass du da den Mann anschauen musst und ein Gato machen musst, weil es intuitiv für viele Spieler einfach, die sind einfach intuitiv besser. Ja, du kannst halt, ich habe immer gesagt, du kannst mit Futsal, Taktik, Technik zwei Ligen, Fußballligen-Niveau überspringen, du kannst also im Landesliga Fußballer auf dem Futsal-Niveau irgendwie einen Oberligaspieler machen, aber wenn da direkt ein Oberligaspieler kommt, ist ja genauso gut.
Zum Beispiel, ne? Was noch wichtig ist, also da darf man, also da muss jetzt mal soziologisch, auch pädagogisch betrachtet, noch einen Hinweis geben oder zumindest eine Anmerkung, dass man natürlich die interkulturellen Unterschiede hier nicht verschätzen sollte. Also man sollte sich da nicht Ja, sollte vorsichtig sein in der Hinsicht, dass natürlich die Spieler, du sagst gerade, dass sie durch Lernen sich entwickelt haben. Es gibt sicherlich einen Grund, warum Spieler, unabhängig davon, ob sie aus dem Ausland kommen oder aus Deutschland, die es nicht schaffen weiter im NLZ. Es hat sicherlich Gründe, es kann Mentalität sein etc. Und bei diesen Spielern ist es sicherlich auch nochmal ein Punkt, Faktor Sprache etc. Ne? Das sind interkulturelle Diskrepanzen und die müssten dann natürlich auch nochmal in der Hinsicht reflektieren. Und es gibt Gründe, warum eben diese Spieler dann halt vielleicht auch im Futsal Probleme hätten. Durchaus. Ich kenne das ja selbst aus vom MCH oder aus Lotte, immer mit Spielern, die in der Hinsicht auch sicherlich hier und da mal noch Entwicklungsschritte gehen mussten. Aber das ist noch ein Punkt, den man berücksichtigt, also eine pädagogische Perspektive wäre noch zu berücksichtigen. Und dann kannst du das mit den ökonomischen und auch kulturellen und ich finde dein Ansatz in der Hinsicht zu reflektieren und dann wird es interessant, ob es in der Praxis eine Wirkung hat. Ich wäre mir gar nicht so unsicher, dass es sicherlich hier und da einen richtig guten Kicker hervorbringen würde.
Genau, würde schon reichen.
Nein, ja, also wenn es mit zwei werden, haben wir eine Verbesserung
der letzten Jahre. Und bei der U19 spielt auch 80% ohne Futsal. Also ohne Futsal-Vorerfahrung.
Ja,
ne?
Ja, aber das ist ja eigentlich kritisch zu betrachten. Aber von daher, den DFB würde es aktuell nur helfen. So könnte man sagen. Ne?
Ja. Das war mein Fitch, meine Futsal-Idee, des Futsal-Wachstums-Idee des Jahres.
Sagen wir mal, eine Teilidee des Jahres, könnte man sagen. So. Wir werden sicherlich ein paar Ideen hervorbringen, hatten auch schon einige, aber es ist sicherlich zu bedenken und mal wieder ein Punkt, etwas, oder wofür wir 166 Podcast-Folgen stehen mit dem Mr. Futsal-Podcast. Denkt mal weiter, so ist es eben. Gut, ja, schön, interessant.
Bundesliga, ja. Sollen wir da hin?
Bundesliga, ja, also, wenn es sonst nichts ist. Gerne. Das Osterwochenende stand an, Daniel.
Das stand an und es waren sehr viele enge Partien. Man muss schon auf den ersten Blick sagen, die diesjährige Runde ist deutlich ausgeglichener als letztes Jahr. Mhm. Da hatten wir deutlichere Ergebnisse. Wir haben jetzt eigentlich ja nur das Spiel Hott gegen St. Pauli, was ja ohne Diskussion halt am Ende klar war. Aber alle anderen Spiele, inklusive der Relegation, super offen, super spannend, mega gut.
Ja, also dieses Wochenende war auf jeden Fall hier und da ein Thriller, war geil. Und ja, auf jeden Fall eine Weiterentwicklung im Vergleich zum letztjährigen Viertelfinale und auch zur Relegation. Aber lass uns doch mit der Relegation starten. Da ist es ja auch in der Hinsicht sehr spannend. Und da gab es ja die Relegationsgruppe 1. Dort traf der TSG 1846 Mainz in seinem primären Auftritt in dieser Relegationsgruppe zu Hause auf Wacker, den Bundesliga-Relegationssteiger, was auch immer. Und dieses Spiel, ich kann es ja vorwegnehmen, endete 1:1, was die Gruppe natürlich auch nochmal weiter spannend macht. Vorab muss man sagen, Christian hat uns ja auch ein paar Aufzeichnungen mitgegeben. Es gab ja nichts vom DFB, also es ist ja auch echt, müssen wir nochmal betonen, so interessante Relegationsgruppen bisher. Die Erwartungen auf jeden Fall hier und da erfüllen, was Spannung angeht. Und wir sehen nichts, aber dafür hat Mainz auf jeden Fall was gemacht. Es sollen ja auch noch Highlights kommen oder sind schon da, ich weiß es nicht, da soll ja noch was kommen. Aber was ich jetzt daraus gesehen habe, und du sicherlich auch, tolle Stimmung, 150 Zuschauer, das ist schon überdurchschnitt Bundesliga-Niveau. Willst du mir erzählen? Daniel,
ja, die 150 Zuschauer waren da im Mainzer Schmuckkästchen. Ich war selbst schon dort. Ist eine wirklich tolle Halle. Habe ich jetzt auch wieder mich gefreut, dass ich diese Halle wieder gesehen habe. Wirklich haben sie gut geschmückt auch und dekoriert die Halle. Toll. Das drumherum hat echt gepasst da in Mainz. Und am Ende das Ergebnis nach so langer Abstinenz auf diesem Niveau. Auch, denke ich, denn man hat ja nur diese verkorkste Südwestmeisterschaft mit einigen Teams, die dann am Ende gar nicht angetreten sind. Von daher toll, dass man hier zum 1:1 gekommen ist. Ich hätte auch viel mehr zu den Toren gesagt. Ich habe auch im Livestream das ganze Spiel zu den Toren gespult. Aber leider war der Kameramann genau bei diesen zwei Toren immer zu spät. Das habe ich nur aufgeschrieben. 0:1 durch Mitidji. Er läuft irgendwie da durch sehr gut, muss man sagen. Tankt sich durch, wird aber auch nicht geblockt von den Mainzern. Macht dann das 1:0. Mhm. Und auf der anderen Seite war es ein Eckball, den Ernst reinmacht. 1:25 vor Ende.
Ja.
Da hat die Halle gebebt danach. Leider auch da nicht so richtig viel zu sehen, warum jetzt der Spieler in der Mitte nicht zugestellt wird. Am Ende macht Ernst am zweiten Pfosten das Ding da leicht rein. Nicht viel gesehen. Ernst leider gelb-rot. Ist ein wichtiger Spieler also, für
der tragische Mainz.
Ja, genau. Eine Minute nach dem Tor kriegt er gelb-rot und fehlt natürlich jetzt im nächsten Spiel. Ernst war schon in der Bundesliga ein wichtiger Mann. Fehlt ja. jetzt, ja.
Es ist ja jetzt erstmal auch dann erstmal Spielpause, denn das nächste Spiel findet dann ja zwischen dem TSG 1846 Mainz und dem UFC Pars statt. Am 29.04. wieder in Mainz um 18.30 Uhr. Ich hoffe da auf ähnliche Stimmung, vielleicht sogar ein Stream, das wäre auch eine geile Idee. Und die beiden können hier schon auf jeden Fall ein Zeichen oder also in diesem Spiel kann es schon deut werden, wer nach oben gehen will, in die Bundesliga oder oben geht. Mhm. Ja, Pars liegt jetzt mit 3 Punkten natürlich vorne. Allerdings muss man sagen, in diesem Spiel zwischen Mainz und Wacker, Wacker mit einer aus meiner Sicht besseren Konstellation an Spielern. Suntic war dabei, man hat das auch in dem, was ich gesehen habe, gesehen, dass da deutlich mehr, also eine Verbesserung da war. Und auch von dem, was man sich zwischenzeitlich an Informationen zu Pars geholt hat, dass Pars wohl da auch sehr gut gekontert hat gegen Wacker. Ich denke, das Spiel zwischen Mainz und Pars wird ein ganz interessantes. Ist ja auch geografisch nicht gerade weit voneinander entfernt. Also Offenbach und Mainz ist ja eigentlich ein Hessenschlager fast, wobei Mainzer werden mich jetzt hier rügen. Na, aber ist interessant auf jeden Fall. Und ja, sollte Pars dort gewinnen, dann haben sie auf jeden Fall einen großen Vorsprung. Dann sind sie mit 6 Punkten, 5 Punkte Vorsprung auf die anderen beiden nach 2 Spielen. Das ist schon wäre schon stark. Wenn Mainz aber gewinnt, dann ändert sich hier die Konstellation komplett. Und dann hast du wirklich Wacker wieder im Rennen, dann hast du Pars im Rennen und Mainz im Rennen. Dann bleibt es höchst spannend. Also sollte Mainz gegen Pars gewinnen, haben wir hier eine wahnsinnig spannende Gruppe, weil Wacker auch auf einmal wieder voll drin ist. Also in der Hinsicht geniale Geschichte. Mainz aber natürlich gehandicapt, weil der Kapitän Ernst in diesem Spiel fehlen wird. Allerdings gehe ich davon aus, dass sich hier und da Mainz auch mal was einfallen lassen wird. Vielleicht die Lightning-Taktik oder sowas, Daniel.
Ja, das wäre stark. Das war doch mal hinten reinstellen, immer den Ball nach vorne und nur in den Konter fahren, wenn man Interception hat. Ja, meine, wäre zu wünschen.
Ja, hast du was? Hast noch was zu dem Spiel? Oder?
Nee, ich würde jetzt nichts weiter. Mich freut's und das bleibt spannend. In der zweiten Gruppe war natürlich die größere Überraschung.
Ja, Wahnsinn. Boah. Also vielleicht braucht Sparta das, dass man sie als Außenseiter bezeichnet, aber die Spartaner waren ja immer schon wieder Außenseiter, wenn man so ein bisschen geschichtsträchtig da denkt. Ja, und die gewinnen gegen den FC Liria mit 7-3, Daniel. Ich habe sogar ein bisschen was gesehen, weil es gab in der Sparta-Story eine Übertragung und jetzt auch nochmal im Nachgang.
Ach, das habe ich mir gar nicht angeschaut, siehst du?
Ja, also es war interessant. Einmal, also es schien, dass das ein guter Konterfutsal war, muss man sagen, so vom Spielerischen. Zumindest was ich gesehen habe. Also ich kann meine Hand nicht ins Feuer legen dafür. Und ein überragendes Empty-Net-Goal, irgendwie gefühlt 100 Meter hochgeschossen und dann irgendwie hinten rein, gab es in dem Spiel auch noch. Das habe ich auch gesehen in den Aufnahmen.
Das fallende Blatt von Mila Ayuhara. Ja. Das war doch genau. Auch so.
Ja, in der CU-Arena, die ist ja schön hoch, ne? Also es ist ja nicht die Kerschensteiner Straße bei Pauli. Also in der Hinsicht, das habe ich gesehen. Aber wir haben ja auch noch ein paar Berichte gekriegt aus Hamburg. Ne? Also vielleicht möchtest du was erzählen dazu?
Ja, Jannis hat uns geschrieben, vielen Dank dafür und hat berichtet, dass das eine sehr, sehr gute Stimmung in der Halle war. 120 Zuschauer tatsächlich vor Ort. Also auch das, Bundesliga-Mittelwert, super. War auch da, die Trommler waren wohl auch da, kann ich jetzt nicht aktiv sagen. Und Sparta war wohl das ganze Spiel über doch schon deutlich besser. Gut, 7-3 ist jetzt auch nicht gerade eng. Mhm. Dabei ist besonders Sascha de la Cuesta aufgefallen. Wir kennen ihn schon früher auch bei den Panthers mal aktiv. Ja. Ist also im Futsal kein unbekanntes Blatt. Aber man hat wohl auch noch jetzt gute Oberligaspieler hinzugeholt. Bergmann und Kobal, die wir da mal im Auge behalten sollen. Ich bin mal gespannt auf die Szenen, ob die 2 Spieler da so rausstechen. Also man hat da anscheinend schon ein gutes Team zugecraftet. Und da kommt man wieder zu unserem, was wir eben diskutiert haben. Kann man Fußballer reinwerfen? Haben die das Niveau? Anscheinend. Also anscheinend also geht das
auf für deine Idee, genau. dass man das auf jeden Fall in dem Bereich hier auf jeden Fall.
Und was das Ganze für mich ja so disruptiv macht, ist ja wirklich, dass Liria ein Jahr lang jetzt kein Spiel verloren hat und noch besser fast jedes Spiel mit 5 Toren Unterschied gewonnen hat. Also die ganze Liga ja zerschossen haben. Also man hat sie da wirklich eigentlich ganz klar, dabei waren wir beide auch Favorit dieser Gruppe.
Ja, aber warte mal. Ich habe zwar Favorit gesagt, aber ich habe auch die Gefahren aufgezeigt, was in so einer schwachen Liga dann natürlich nicht mitkommt. Und zwar Wettkampfgefühl so richtig, ne? Du hast mehr Trainingsspielcharakter. Und wenn du dann eine Mannschaft hast, die individuell so gut ist, die dann auch hier und da was machen kann, was dich aushebelt, wie Sparta es hier nachgewiesen hat, dann kriegst du auf einmal im Wettkampf Probleme, ne? Weil Sparta sicherlich hier und da ein paar sehr unerwartete Dinge gemacht hat. Und
Underdog-Rolle. Die Underdog-Rolle ist ja auch wieder leichter als diese klare Favoritenrolle, mit der Liria gekämpft hat.
Also Liria, muss man sagen, die haben Glück, dass sie hier noch ein Rückspiel kriegen zu Hause. Ne? Da können sie nämlich nachweisen, ob sie denn wirklich der Top-Favorit sind. So hat sich in dieser Gruppe natürlich jetzt auch alles offen gestaltet. Ne? Also Wahnsinn. Auch Köln dadurch natürlich wieder voll drin. Ne? Also, ja. Muss man auch sagen. Köln hat nämlich jetzt am 29.04. um 14.30 Uhr die Möglichkeit, bei Sparta natürlich den ersten Dreier zu holen. Dann hätten wir da eine Konstellation, dass alle drei Mannschaften nach 2 Spielen 3 Punkte hätten. Was natürlich wiederum richtig spannend und geil wäre. Allerdings hat Sparta auch hier die Möglichkeit, erstmal 2 dicke Ausrufezeichen zu bringen, wenn sie das gegen Köln gewinnen würden. Also dann haben wir hier auf jeden Fall einen neugeborenen Favoriten in der Gruppe. Das hätten wir vorher natürlich nicht so erwartet. Ja, aber
ich muss mal schauen, ob jetzt Bergmann und Kowal, ob die auch davor dabei waren. Also Sascha de la Cuesta war auf jeden Fall in den letzten Ligaspielen schon dabei. Das habe ich nochmal kurz gecheckt. Der ist auch
Spielertrainer meines Wissens.
Genau, also der ist auf jeden Fall dabei gewesen. Ja, ich meine, ich so gerne ich Sparta gönne ich es halt Hamburg nicht. Ganz klar gesagt, ganz hart gesagt, ist aber nicht hart gemeint. Wir haben darüber oft gesprochen. Mhm. Wir brauchen die Futsal flächendeckend, die Futsal Bundesliga, damit sie flächendeckend immer so kleine Futsal Feuerchen entzündet. Und in Hamburg haben wir dann eben schon wieder zwei Teams, die ja auf jeden Fall sicher schon dabei sind mit Pauli, mit HSV. Und hier wäre es halt schön gewesen.
Pass auf, lass mal Wacker noch drin bleiben.
Dann haben wir 4 Teams in Hamburg.
Weißt du, kannst du einen halben Spieltag.
Das ist eine Katastrophe.
Kannst du einen ganzen Sammelspieltag in der CU-Arena machen. Kannst du um 12 Uhr starten, und um 21 Uhr ist das letzte Spiel, du hast alle durch.
Einmal ist es für den Sport nicht gut, aber auf der anderen Seite auch kompetitiv ein Riesenvorteil für die Hamburger Teams, weil die müssen ja 3 Auswärtsspiele haben die gar nicht. Also Kostenvorteil gegenüber den anderen Teams.
Ja, also wäre das jetzt amerikanischer Sport, dann würde man hier sich sehr schnell überlegen, diese Franchises nach Berlin zu legen oder in Zentraldeutschland, einfach um genau dieses Kompetitive nochmal in der Hinsicht auch hervorzuheben und den Wettbewerb zu schärfen, um einfach eine Entwicklung des Sports zu entwickeln, ne? Und auch überhaupt den Sport in der Breite geografisch, kulturell zu verbreiten. Deswegen, hier wäre vielleicht ein Franchise-Modell wie in den USA sicherlich auch nochmal interessant, Daniel. Damit man sowas, so eine Hamburger Futsalinsel vermeiden könnte.
Genau, das kannst du damit nicht genau, kannst du schön flächendeckend aufteilen, richtig.
Genau.
Okay. Ja. Aber gönnt man natürlich Sparta, super, ne? Wenn die es da machen. Ja. Also sportlich gesehen, mega für die Jungs, sind auch sympathisch, sind jahrelang dabei, passt.
Ja, und was ich, letzter Punkt noch zu dem Spiel, weil das interessiert dich auch immer, die Kulisse. Wenn man den Instagram-Story-Kontext traut, dann muss man sagen, also man hat jetzt nur eine Seite gesehen, aber die war schon so gut gefüllt, dass man sagen könnte, also es wäre auf jeden Fall eine Bereicherung im Vergleich zu Wacker, was Zuschauer angeht. Also laut fußball.de waren da 120 Zuschauer. Auch das wäre schon wieder Bundesliga-Durchschnitt. Also von daher wäre das natürlich auch sicherlich hier keine negative Entwicklung. In der Hinsicht kann man Sparta auf jeden Fall hoffentlich dann, ja, wenn sie durchkommen, auf jeden Fall beglückwünschen, dass sie der Bundesliga auf jeden Fall nicht Schlechtes tun.
Boah, ich habe gerade parallel gekriegt bei Insta die Nachricht, Marquinhos folgt uns jetzt, Mr. Futsal. Marquinhos. Grüße an Marquinhos.
Von Jahren.
Ja, genau, hat er gut genetzt mit dem geilen Bude. Enges Trikot, da sieht man die Nibbelchen immer schon, weil er ist ja schon
Wär übrigens auch fast in unser Top-Team gelandet.
War tatsächlich mit dabei.
Ja, letzte Woche. Also ist auch ein Top-Pivot. Wie gesagt, auch mit denen kannst du Meisterschaften gewinnen. So.
definitiv. So guter Spieler, finde ich auch gut, ja.
Ja, gut, Daniel. Dann Relegation, hast du noch was?
Auf in die Bundesliga!
Auf in die Bundesliga-Playoffs, Daniel.
Ja, richtig. Was ist das chronologisch erste Spiel gewesen?
Ja, wer wohl, Daniel? Dein...
Wir waren das.
Fortuna,
ja. 4-4. Ja. Mhm.
Ja, ich habe ja auch letzte Woche schon gesagt, also das Hinspiel 1-3, ne? Du sagtest, ja, also das war ungefährdet. Aber lass mal eine Spielentwicklung haben, wie sie jetzt natürlich optimaler nicht hätte sein können. Fortuna gewinnt, geht früh in Führung mit 1-0. Und ist dann zwischenzeitlich sogar in der Verlängerung immer wieder, sogar über eine gewisse Strecke. Und erst in den letzten Minuten schlussendlich, ne, durch Söser und Gudasic, ne, holt Weidendorf hier seinen Einzug ins Halbfinale. Ne, also da muss man sagen, Respekt an Fortuna für diese Leistung. War sicherlich die beste Leistung der letzten 6-7 Spiele, also der letzten Monate, muss man sagen. Hätte fast gereicht. Allerdings, du wirst ja gleich auf die Tore eingehen und sicherlich noch ein paar andere Side-Facts, aber man kann wiederum davon sprechen, dass Weilimdorf auf jeden Fall sich da irgendwie so jetzt durchgemogelt hat. Also der Fiat, ich weiß noch nicht, bin noch nicht überzeugt. Man wird jetzt im Halbfinale gegen Hott, da wird's ernst.
Ja, der Fiat ist halt so ein Octavia, ja, so ein Skoda ist das bisher, ist es vielleicht geworden.
Ein Skoda.
Ja. Ja, okay. Also ich würde vielleicht bei dem Spiel wieder erstmal damit anfangen, wie wichtig das Livestream ist und dass das mega gemacht wurde vom TSV. Also wirklich gut. Die Halle war wieder geil hergerichtet. Der Stream war top organisiert. Stefan Melentin und Manu Fischer, top als Kommentatoren, haben da
liebe Grüße Sachen an die beiden.
Mega gut gemacht. Ja, wirklich toll. Grüße gehen raus. Und man hat dann sogar hinten die Kabine, wo man, ich glaube, da ist der Zeitnehmer drin, hat man hinten so richtig schön dekoriert, jetzt auch mit so einem Strahler und da ist das Futsal-Logo an, so dieses Kabuff, was man immer sieht, was man immer nicht weiß, wie man das schön in das Bild reinbauen kann.
Da hat man mal 15.000 Euro, wie die Dan ausgegeben
genau, für die Strahler und
Laser-Show.
Ja, es war mega aus und auch der Stream lief und man in der Halbzeit auch richtig gut die Sponsoren da eingebunden, also sobald Halbzeit war, kamen ja die Sponsoren-Banner dann auf dem Livestream mit Top-Bildern, also professionell, wirklich gut. Ja. Das hat Spaß gemacht und ich habe auch wieder gesehen, ich habe mich ja mit Jo Park von uns, von Fortuna, der bei uns ja auch die Jugend macht und mit in der Vorstandsgruppe ist, da verabredet, wohnt in Gladbach und da bin ich halt nur deswegen hingefahren. Ja, man fährt dann für den Livestream irgendwo hin, das hätte man halt nicht gemacht ohne den Livestream, dann entwickelt sich diese Fantum. Ja, das kann sich dann halt erst entwickeln, wenn du gemeinsam das Ganze konsumieren kannst. Ich habe wieder gemerkt, wie wichtig eigentlich die Streams sind, auch wenn man sie nicht jede Woche konsumiert. Aber für einen selber reicht es halt, wenn man alle drei Wochen, alle drei Streams mal einen mitnimmt. Also das war stark.
Ja.
Ging gut los. 1-0 Schnitzerling, der übrigens auch für mich richtig stark war an dem Tag. Defensiv. Die Jungs haben da alles rausgeholt. Christe Groth war auf seinem Posten, hat super viel mit seinem Bein rausgefahren auch. War ein so richtig gutes Spiel. Die Jungs haben so gefightet. Auch Lukas Sepp ist ja so ein Powerhouse, ne? Der rennt vor und zurück, dann ist er auch mal kaputt. War der richtig gut gemacht, da war ein Tor dabei, komme ich gleich. Mega. Und ja, 1-0 Schnitzerling, da ist Posinovic also schon überheblich, flaniert er da mit seinem Ball darum, will da so ein bisschen abschirmen, dann richtig starkes Pressing von Schnitzerling, geht da richtig schön hin. Und Bless steht da so ein bisschen auch irgendwie so im Nimbus irgendwie rum, vielleicht auch überrascht. War geiler Start.
Darf ich kurz immer wieder ein bisschen einhaken? Denn
ja,
ich fand das Duell Schnitzerling gegen Bosinovic sehr interessant, auch während des gesamten Spiels. Und ich fand dann auch in der zweiten Halbzeit über weite Strecken hat Schnitzerling Bosinovic auch beim 2-0, ne, Ball abgefangen etc., wirklich den Schneid abgekauft. Also ja. Bosinovic hat an diesem Tag vielleicht nicht ganz so viel Bock gezeigt nach außen, hat aber natürlich noch einen entscheidenden Effekt gehabt. Nur Schnitzeling hat dieses Duell in diesem Spiel auf jeden Fall sehr gut für sich entschieden.
Wie damals, 1990, Guido Buchwald gegen Maradona.
So weit war es.
So weit war er noch nicht. Okay.
Aber trotzdem interessant. Schnitzeling schon so ein kleiner Buchwald, aber ich weiß nicht, ob Rosinovic auf diese Höhe gehoben ist. Nee, aber den fand ich interessant. Dieses Duell fand ich sehr interessant in dem Spiel.
Hat er gut gemacht.
Genau. Und insgesamt, du sagst gerade bei Pless, beim ersten Tor, komme ich gleich noch drauf. Für mich hat Pless Weidendorf ins Halbfinale gebracht. Also. Der hat einiges noch rausgeholt, war wirklich ein sehr gutes Spiel von ihm, aber mach mal weiter.
Ja, der kommt auch, dann hat er super Szene, auch 1 gegen 1, einmal ganz klares Tor für uns, also 100%ige Chance holt er raus, war jetzt nicht, ja, dass Blässchen einen schlechten Tag hatte in dem Spiel, stand, war halt auch im, war jetzt nicht plus minus null, steht da halt ein bisschen rum, aber egal, dann 0-2, dann gab es die rote Karte für Kašić, das war völlig auch gerechtfertigt, hat man auch gesehen dann direkt. Da 0-2 Farce, nach der Halbzeit direkt wieder Bam, wir haben das Tor verpasst, weil wir da oben waren und haben noch irgendwie Essen geholt. 2-0, wo kommt das Tor denn her? Und war ein super Pivot-Spiel von Vars, wie er sich da rumdreht, um Söser, in alter Pivot-Manier, stark gemacht.
Dann durch die Beine geschossen, also
genau,
war richtig gut.
Schönes Pivot-Tor. Dann natürlich Suak dann relativ zeitnah danach, super auf Buzinovic, vor allem nimmt so klassisch Futsal, ne? Ak nimmt den Ball, geht in die Bewegung, passt dann den Ball, ist ja dann schon in der Laufbewegung, läuft deshalb bei Vasili bei uns vorbei und, nicht Vasili, mal gucken, ich, die Namen vergessen, von unserer ukrainischen Spieler, muss ich mal nochmal hinterher gucken, weil es so viele sind, da bin ich immer ein bisschen, Valeri, der Valeri geht an ihm vorbei mit unfassbarem Speed, Buzinovic, mega Pivot-Leistung, klack, 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 Abschirm rüber, gut, dann geht er ein bisschen in die kurze Ecke, ein bisschen unglücklich oder gut rausgeschaut, kann beides sein, mega gemacht, also es war eigentlich gut von Weil Imdorf hier.
Ja, aber hier muss man sagen, aus meiner Sicht, der Gegenspieler von Buzinovic in dem Moment, Reznicek oder sowas, hat hier, das war nicht Schnitzeling bei Buzinovic, der viel zu weit weg, der gibt denen wieder den Raum zum Drehen. Und man muss sagen, in dem Moment, beim Stand von 2-0 für Fortuna, ist Fortuna in der Verlängerung. Ja, also das ist ganz wichtig, dass du hier hart dran bist, dass du Buzinovic gar nicht anspielbar machst und dass du da vielleicht auch, weil Buzinovic so weit in der Tiefe steht, vielleicht auch vor ihm stehst. Ne? Einfach mal da ein bisschen irritierend auch mal einfach die Passwege so zu schließen und dann mit De Groot zu kommunizieren. Aber Reznicek checkt so weit weg und dann kriegt die Querlage, kriegt dann Suat aus spitzen Winkel. Und hier fand ich dann, muss ich sagen, De Groot wieder technisch. Also da kann der einfach stabil das kurze Eck decken, einfach in La Cruz gehen oder einfach am Pfosten stehen und da passiert nichts. Aber ganz komische Technik wieder, also kriegt den Ball rein und dann steht es 2-1 oder 1-2. Aber es ging ja weiter, Daniel. Erzähl mehr.
Dann holt Weilendorf auf, 2-2 durch Söser, weil Thiemann macht einen unglücklichen Pass auf Schnitzerling und ja, dann geht Söser dann natürlich gut durch, lässt er sich nicht nehmen. War die Frage, okay, der Schubser von Buzinovic gegen Thiemann, ist das so ein Foul? An sich sind die Futsalregeln schon klar, weil du darfst auch nicht blocken mit ausgestreckter Hand. Also eigentlich müsste es abgepfiffen werden, nicht weil es ein Schubser ist, sondern weil du ihn mit ausgestreckter Hand blockst.
Und ja, in dem Moment muss man sagen, es war schon ein Schubser. Also er geht, man sieht das, seine Arme sind nicht ausgestreckt, sondern so, sie drücken richtig nach vorne und zwar auch dann auf irgendwie auf Halshöhe fast. Und Außenstand im Stehen, das ist keine dynamische Bewegung, man macht irgendwie keinen Block. Also man blockt ihn nicht in der Hinsicht, dass man einen Laufweg versperrt, sondern man beide stehen und er drückt ihn einfach weg. Aus meiner Sicht hätte man das pfeifen dürfen. Ich finde es aber auch nicht dramatisch, dass man es nicht pfeift, weil ich eh der Freund bin, lieber einmal mehr laufen zu lassen, als einmal zu viel zu pfeifen. So in dem Moment. Und ja, dann macht Söser, wie du schon sagst, das richtig schön, gewinnt den Ball und ganz überlegt eingeschoben. 2-2.
Dann kommt das 2-3. Sepp für mich, das sein Tor da, wie er sich da durchtankt. Ja? Von hinten, vom Fass fixo, läuft er da durch, spielt den Ball, gibt also den initialen Pass und dann sprintet er da über den Platz, ja, um den Ball dann auf, ich glaube, auf 2 Meter vor der Grundlinie bekommt er ihn dann, um ihm dann so halb am zweiten Pfosten dann reinzudrücken. Richtig stark gemacht, richtiges Powerhouse, wie er sich da durchtankt.
Aber. Aber etwas, was er sehr gut macht, er macht eine Lauffinte gegen Buzinovic.
Zwischenskato habe ich auch stehen. Ja, richtig. Ja, die war so stark.
Das ist ganz wichtig, weil Buzinovic versucht, ihn mit Arm und Körper am Lauf zu verhindern. Und dann sieht man einfach natürlich, er ist schneller als Buzinovic und in der Vorwärtsbewegung. Und das ist ganz interessant, dass er durch eine kleine Lauffinte am Anfang Buzinovic halt dann, ja, zur Tankstelle schickt, vereinfacht gesagt. Es ist ein ganz kleines Detail, aber Buzinovic könnte sich jetzt nur noch helfen mit einem Festhalten oder sonst was, mit einem Foul. Macht er nicht. Und deswegen kann der Ball durchgespielt werden, auch sehr schön gesehen, der Pass. Und ja, sehr interessant, sehr gut von Sepp, muss man sagen.
Ja, ja, hat
und mir auch gefallen. Insgesamt.
Ja. Dann gehen wir 4-2 in Führung durch Hudacek im Flying Goalkeeper. Und dann habe ich noch in dem Keller gesagt, bitte lasst jetzt Flying weiterspielen. Wir sind am Drücker. Bitte nicht die klassische Flying Fallacy. Oh ja, okay, jetzt haben wir den Ausgleich, jetzt haben wir sozusagen den Ausgleich ja geschafft, weil dann beim 4-2-Stand ist ja erstmal sind wir weiter, oder sind wir nicht weiter, sondern ist der gleiche legalisiert, Verlängerung. Und tatsächlich haben wir das gemacht. Und dann kommt im Gegenzug halt, ja, zweimal das, was halt Waldimdorf besser hat als wir, und das sind Standards. Leider wieder unsere Standards, wieder sehr unglücklich, keine Durchschlagskraft, nichts wirklich Kreatives, da kam nie was. Waldimdorf, wissen wir, einer der besten Standardteams. Und so war es dann eben auch. 3-4 Sößer nach so einer kleinen Variante. Ja. Und da richtig schon an den Innenpfosten geballert. Und auch 4-4 Gusage nach der Ecke, diese altbekannte Eckvariante mit dem Ablegen in die Mitte. Die ist echt, die haben wir schon 3 oder 4 Mal gesehen. Ich glaube, die war auch jedes Mal Tor.
Ja.
Also die ist, das ist für mich die Eckvariante der Saison, weil die bei mehreren Teams funktioniert hat. Und da hätte ich auch gedacht, na, vielleicht wenn der Groth Knieabwehr endlich kann. Das wäre halt stark, wenn auch, also wenn ich Christo Groth, eine Sache, die man noch lernen könnte jetzt, ist diese Knieabwehr. Ja. Weil wenn du da runter gehst direkt, vielleicht hast du ihn. Ja, schade. Ja. Aber halt einfach gut gemacht, die Ecke auch.
Ja, okay, aber für mich ist das vorherige Tor viel interessanter, weil das noch einfacher zu verhindern ist, aus meiner Sicht. Ja, das Tor zum 3-4 von Sößer. Ne, zentraler Freistoß, was sind das, 13, 14 Meter. Und Joscha Vaas, der hier versucht dann, Teil der Mauer, so eingerückt nach hinten, steht viel zu tief aus meiner Sicht. Kam viel weiter hoch, weil dann ist er bei Ballannahme Sößer in der Schusslinie. Und so ist er viel zu spät, weil er viel zu tief ist. Da muss man besser coachen. Also da, das fehlt mir dann auch, diese individuellen Sachen. Wie baue ich eine Mauer und wann muss ich welche Höhe geben? Und der Spieler muss dann da auch gecoacht werden, entweder vom Torwart oder vom Trainer, was auch immer, dass er da besser steht, weil es ist doch klar, Sößer hat einen mega Raum und da ist ein ganz easy Pass, wirklich. Ja, und alle kommen zu spät und das ist eben, vor allem war es dann in dem Moment, das fehlte bei dem Tor, das war das entscheidende Tor. Zack, dadurch war Weidendorf weiter und hat wieder Mut gekriegt. Als hätte man einfach diese Gegentore verhindert, dann wäre man hier, ne, hätte man besser verteidigt, wäre man in die Verlängerung gegangen und dann ist alles möglich. Ja, und das ist schade, das war ein sehr enges Spiel, muss man sagen, was den Verlauf angeht. Ne? Gut, aber zum weiteren Tor hast du auch schon alles gesagt. Und und so endet es 4-4.
Ja.
Bei dem Dorf hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, also aus meiner Sicht im Halbfinale dann auch sicherlich in der Außenseiterrolle. Da müsste mal langsam der Ferrari-Motor angeschmissen werden, aber das war, wie du schon sagst, was war es? Ein Octavia, Skoda?
Genau, Skoda, Octavia, ja. Genau. So groß und behäbig. Aber
genau, also hier kann man in dem Spiel, muss man sagen, danke Philipp Pless, dass Waldimdorf im Halbfinale steht. Der hat da nochmal 4, 5 Dinger rausgeholt.
Mhm.
Wunderbar. Also ich finde das bei Philipp sowieso immer in der Hinsicht gut, dass der, wenn wir ihn mal analytisch kritisieren, dass der auch Reaktion zeigt und auch direkt wieder mit einer guten Leistung antwortet. Also das zeigt für mich auch irgendwie so einen gewissen...
Nur für dich hat er das gemacht, Sebastian.
Nein, du bist doch genauso dabei. Also in der Hinsicht so einen gewissen Ehrgeiz und auch einen Entwicklungsreiz, der dadurch entstanden wird. Also das finde ich total cool, weil eine Kritik oder eine Analyse dazu führt, dass man Entwicklungsreiz, eine Motivation entwickelt, wenn es denn hier, wie gesagt, auch dann,
war generell ein schönes Torwartspiel. Also auch Chris hat echt gute Dinger da rausgeholt, war ein schönes Spiel, war auch ein richtig geiles Futsalspiel für die Zuschauer. Ne? So muss das sein, schön spannend, viele Tore, mega Event für, was man da in Waldimdorf, hat mich gefreut für den Livestream, dass man auch da das Geschenk bekommen hat eben, dass es da lief. Also war für uns auch ein versöhnender Abschied, war top und man gönnt das jetzt auch den TSV da weitergekommen zu sein. Ja.
Na gut, gehen wir ins Viertelfinale 2, da kam jetzt keine Überraschung zustande. Hott gewinnt 8-0 gegen St. Pauli. Ja, ich will da jetzt nicht viel analytisch geben. St. Pauli reist mit, ich glaube, 2 Feldspielern als Auswechselspieler mit. Bunsemeier muss wieder auf die Bank.
Bunsemeier hat gespielt.
Ja, stand auf jeden Fall auf der Bank.
Hat echt gespielt in der einen am Ende stand er auf der Platte.
Ja, genau. aber laut, wahrscheinlich hat er erst auch von der Bank ist er reingekommen.
Ach so, ja.
Ja, wie gesagt, wir haben gesagt, Pauli zieht wenigstens durch, aber gut, im Viertelfinale erwarte ich das auch. Aber dann leider hier einfach, gegen Hotz sind einfach keine Kräuter gewachsen für Pauli halt gewesen. Das ist einfach eine andere Liga gewesen also in diesem Viertelfinale. Das war das mit Abstand deutlichste Viertelfinale. Das war ein Viertelfinale wie letztes Jahr, so ungefähr.
Ja.
So. Und Hott, Ja, bitte.
Wie du sagst, Hauptsache angetreten und die 295 Zuschauer, da auch wieder jetzt Spieltagsrekord, hatten da ein schönes Event. Pauli hat auch versucht, am Anfang mit Flying zu spielen und die hatten auch am Anfang nämlich sehr viel Pech, weil die zwei Tore, die Gegentore, die ersten Mal, waren ja abgefälscht. Das war wirklich Pecher eigentlich. Man hatte da somit auch mit dem Flying anscheinend auch mal ein bisschen was Neues versucht, so ein bisschen die Relativitätstheorie so ein bisschen zu probieren. Fand ich gut. Und Pott war im Tor. Unser Felix Lobrecht des deutschen Futsals war jetzt mal bei Hott im Tor. Hat auch mal ein paar Paraden gezeigt. Ja, ich habe noch hingeschrieben, einmal Dudek hat eine richtig geile Knieabwehr gemacht. Beim Stand von 2-0 oder so. Das sah richtig schön aus. Würde ich mir auch von anderen Torhütern wünschen. Das ist genau das Ding, was noch nicht jeder in der Bundesliga kann, der Torhüter. Genau diese Knieabwehr. Und 6-0 von Ribeiro. Boah, den da in den Winkel hämmert. Relativ spitz. 13 Meter. Boah. Unglaublich.
Ja, aber nochmal ein Punkt. Weil am Anfang sprachst du davon, ja, unglücklich, dass die Dinge abgefälscht sind. Nee, also aus meiner Sicht ist das auch nicht glücklich für Hott, weil die schießen. Wenn du, guck dir mal auf höchstem Niveau den Futsal an, wie viele Schüsse abgefälscht reingehen, das ist es eben. Die nehmen die Schüsse und Hott hat in der Hinsicht etwas im Laufe der Saison entwickelt, und zwar mehr Abschlüsse. Man kommt häufiger zum Abschluss aus der zweiten Reihe, man schießt. Und dann gehen die Dinge auch zwingendermaßen rein. Das ist ein erarbeitetes Glück, wenn man denn so sagen will. Und deswegen macht sich Hott hier gerade auch auf, wirklich der absolute Top-Favorit auf den Titel zu sein, mit einem kleinen Fragezeichen. Denn sie haben leider kein Heimspiel, wenn sie ins Finale kommen. Da müssen sie auswärts ran. Das kann wieder ein Nachteil sein. Aber leistungsgemäß, die letzten Monate, muss man einfach sagen, Hott ist der heißeste Scheiß aktuell in der Bundesliga, was das inhaltliche Futsalspiel angeht. Und weil sie sich sukzessive an den richtigen Punkten weiterentwickeln. Und das meine ich eben. Ich weiß noch, irgendwann, weiß nicht, vor Monaten habe ich mal gesagt, Stuttgart hat genau diesen Vorteil, die nehmen die Schüsse und die hauen die Dinger rein. Hott hat genau diese Punkte, wo sie ihre Schwächen hatten, jetzt in der Hinsicht aufgeräumt. Hatten auch die richtigen Gegner dafür, muss man sagen. Also mit Pauli ist natürlich war das jetzt für die mehr Trainingsspiel als Wettkampfspiel, muss man leider sagen. Aber der Bessere ist hier deutlich weitergekommen und Hohenstein wird im Halbfinale dann gegen Weilendorf, ja, das ist dann ja das Halbfinale meines Wissens, ne?
Ja.
Liege ich da richtig, ja, hier halt sicherlich die Favoritenrolle einnehmen. Ne? Gut, das zu dem Spiel, Stimmung war toll, also Spiel in Hohenstein immer wieder empfehlenswert. Kommen wir zum Viertelfinale 3, da haben wir nach dem Hinspiel gesagt, oh, das ist das offenste Ding. Dabei wurde es in den anderen Spielen noch deutlich interessanter.
Stimmt.
Muss man sagen. Jahn Regensburg gewinnt 4-0 das Rückspiel gegen die HSV Panthers und ist somit ins Halbfinale eingezogen. Vor 270 Zuschauern. Die Stimmung war gut, es war ein Livestream-Spiel. Ja, Daniel, ich bevor ich da irgendwas zu sage, ich gebe dir immer den Vortritt.
Bitte. Ja, ich habe jetzt ich war da im Auto, weil ich ja gefahren bin, um das andere Livestream-Spiel zu sehen. Ja, für den Jahren, diese doch jetzt klare Sieg, das freut mich. Man hat jetzt endlich da abgeschlossen, man ist endlich da angekommen, wo man sich ja auch schon letztes Jahr gesehen hat, in dem ersten Jahr der Bundesliga, aber absolut zu Recht, ne? Weil 1-0 Pörsch. Da Pörsch macht einen richtig schönen Pivot-Doppelpass, Labiat blockt ihn nicht. So recht einfach. Celani kann nicht weiter raus, weil eben da auch vorne, ich weiß nicht, wer jetzt da Pivot war, ob es Marquinhos war, weiß ich gar nicht, da schon tief steht. Da wäre nämlich ein Punkt, aber dann, wo Pörsch schießt, da eine Knieabwehr. Also einfach auf die Knie werfen, wie da Dudek in dem anderen Spiel. Vielleicht hätte man dann auch den Ball irgendwie was dran bekommen. Das war schon gut gemacht.
Ja, aber hier ist etwas, was ich sagen will noch zu dem Tor. Also du willst wahrscheinlich schon fortfahren, ne? Aber zu dem Tor, es ist etwas, was Regensburg immer wieder versucht, halt das typische Pivotspiel. Das ist bei Regensburg im Vergleich auch mit Hott zum Beispiel, natürlich Weilendorf versucht das auch mit Bosinovic, aber hier sieht man eine ganz klare Linie, also Passlinie, die sie suchen immer wieder, und das ist der Pass in die Tiefe. Und in diesem Fall ist dann Suarez, glaube ich, der Anspieler, der, haben wir schon gesagt, der im Verlauf der Saison dazu kam, und eben auf Ala und Pivot, und diese Rotation zwischen Ala und Pivot, Pörsch macht das immer wieder, Marquinhos und eben dann hier Suarez, und das haben die durch und durch aufgesaugt und immer wieder und sind so penetrant in die Tiefe spielend immer wieder. Und hier in dem Moment diese Ablage, Ala-Rücken nach, das ist eine wahnsinnige Stärke, auf die hätte der HSV aber auch vorbereitet sein können. Das meine ich eben. Also der HSV weiß das doch. Hat das im Hinspiel auch richtig gut verteidigt. Und in diesem Spiel hat man einfach nicht den Zugriff gekriegt. Welche Gründe das auch immer hatte. Aber Regensburg hat hier nichts Neues gemacht. Mhm. Es hat einfach penetrant seinen Spielstil aufgedrückt und ja, somit auch dann hier mit 1-0 verdient in Führung gegangen. Bitte.
2-0 war absolut vermeidbar aus Sicht vom HSV, denn es gab einen Freischuss von vielleicht 13, 14 Meter an der Seitenauslinie. Und hier ist Krul in der Mitte und Meier spekuliert aber auf den Pass auf dem langen Mann und lässt einfach Krul in der Mitte stehen und dann kommt der Ball einfach ganz einfach auf Krul, so gesagt, und der macht den einfach rein, weil Meier halt spekuliert. Ja. Ja, das war absolut vermeidbar, dieses 2-0. Und dann ab 3-0 dann kam Marquinhos. War ja ein Riesenspiel von Marquinhos hier, was er da abgezogen hat. 3-0 haut er da die mit 300 km/h mit Picke den Ball in den Winkel, weil es dann einen Freistoß gab, nachdem Celani den Ball, den zweiten Ballkontakt hatte, aus 7 Meter ungefähr. Ich habe mich überlegt, wenn Celani, wo der Ball zu ihm rollt, noch schneller rausrennt und den Ball weiter vorne den doppelten Pass macht, dann ist doch der Freistoß weiter vorne.
Ja, ja, aber das ist eben der Punkt. Es war ja ein Freistoß, ein indirekter Freistoß für Regensburg, und um die Situation zu schildern, weil der Torwart das zweite Mal angespielt wurde. Und Celani steht ja schon offensiv und geht ja schon raus auf 7 Meter, um den Ball dann von dort einfach, weil er weiß ja, der haut er einfach weg. Ja. Und da ist natürlich von Stankovic leider, das ist aus meiner Sicht dann auch eine mitspielentscheidende Szene, weil du kannst durch ein Tor wieder dran sein, du musst nur unentschieden halten, nur auf unentschieden kommen, um in die Verlängerung zu kommen. Und das ist natürlich dann tödlich. Natürlich kann Celani jetzt hier nach vorne preschen und den Ball irgendwie bei 10 Meter im besten Fall irgendwie berühren. Aber ich glaube, da hat er schon fast das Maximum rausgeholt mit 7 Meter. Und ja, der Freistoß ist einfach auch sehr gut geschossen. Also Marquinhos fackelt einfach nicht. Also,
ja, der sucht immer noch. Der hat immer noch gesucht, der Ball da. Und ja, nach 4-0 Marquinhos wieder, weil der HSV am Ende auch, es wirkte so ein bisschen, die Kraft wegblieb, weil die Männer waren so weit weg vom Jahn. Und auch hier der Defense-Mann, ich weiß nicht, ob es Meier war, der bei Marquinhos stand, 4-5 Meter weg von Marquinhos, der dreht sich schön, zielt schön. Ja, war dann für ihn jetzt nicht einfach, aber haut er da einfach unten rein mit der Picke. Ja. War auch Celani vielleicht ein bisschen überrascht, dass der da einfach abzieht. Ist schon ein geiler Pivot, der Marquinhos. Macht auch ja, so ein süßes Interview. Hast du das Interview gesehen?
Ah, nee, da habe ich gar nicht so drauf geachtet.
Schade, was gab's da? Ja, er erzählt so ein bisschen auf Deutsch. War cool, hat er so erzählt. Cool. Aber der bewegt sich gar nicht. Gar keine Reaktion. Als ob er so eine Puppe ist, die spricht. Also normalerweise bewegt man den Arm oder die Schultern. Er steht wirklich ganz steif da, sah ganz witzig aus. Hat aber schöne Sachen gesagt, auch auf Deutsch. Und auch hat er nochmal hervorgehoben, dass sie halt ein super Team sind, die viel auch privat zusammen machen. Mhm. Ja, war also, nee, also runde das schön ab dann.
Regensburg von der gesamten Saison und jetzt auch in diesem Rückspiel, wenn man sich das anschaut, absolut verdient im Halbfinale. Auch mit diesem Tor, ne, du hast jetzt gerade nochmal da Marquinhos nochmal hervorgehoben. Ich muss aber wieder sagen, natürlich Celani weiß hier nicht, soll er nicht rauskommen, weil Stankovic in dem Moment eben überhaupt keine Bewegung richtig zeigt, die intensiv in den Ball oder Marquinhos stören soll. Also es ist viel zu weit weg. Und ist sich unsicher, weil auf der gegenüberliegenden Seite noch ein Regensburger Spieler ist. Und da fehlt die Abstimmung zwischen Torwart und Stankovic in dem Moment. Also das wirkte nicht sauber. Und eins muss man sagen, hier hat auf jeden Fall Konstanz gewonnen. Ich habe ja gesagt, die spielen penetrant ihren Stil runter. Die spielen einen 3-1-4-0-Wechsel durchgehend, suchen die Tiefe, gehen dann über die Alas. Das machen die richtig penetrant und gut und sehr überzeugt. Und das ist eben, dafür brauchst du ein Team, ne? Wie Marquinhos sagt, ne? Im Nachgang, die müssen sich verstehen, ne? Das ist ganz wichtig, die müssen sich untereinander auch besser gut verstehen, damit du auch so penetrant diese Leistung bringen kannst und diese Konstanz auf den Platz bringst. Die sind ja auch so lange schon zusammen. Also in der Hinsicht hat die Konstanz hier absolut ins Halbfinale geführt und das eben als Aufsteiger der Bundesliga, was auch nochmal interessant ist. Und aus meiner Sicht, und jetzt kommen wir gleich sicherlich auf das letzte Viertelfinale, hier im Spiel gegen den Stuttgarter FC nicht chancenlos. Also, ja, kommen wir gleich drauf. Also Regensburg absolut verdient im Halbfinale. Was dann im letzten Viertelfinale passiert ist, Daniel, wollen wir rübergehen?
Natürlich, damit du den klassischen Rauchmonolog halten kannst zum MCH. Aber ich habe diesmal auch die ganzen Tore kommentiert hier.
Ja, du kannst die Tore ja gerne einführen, ich kann wieder sagen, aber Dann, ich muss auch darauf aufmerksam machen, dass wir ein absolutes Novum der Bundesliga-Geschichte gesehen haben. Der SFC, der Stuttgarter FC, verliert nicht nur sein erstes Heimspiel aller Zeiten. So,
das hast du geprüft. Sehr gut, ja.
Ja, dann, sondern auch das erste Mal ein reguläres Spiel, wo man nicht entweder mit Dragoslav angereist ist, mit drei Spielern nach Hohenstein oder am grünen Tisch. Das waren die einzigen Niederlagen, die Stuttgart bisher gekriegt hat. Und sonst gab es noch nie eine Niederlage. Das ist die erste Niederlage des Stuttgarter FC mit ordentlicher Kapelle. Bis auf Babic waren alle dabei, wenn ich das richtig gesehen habe.
Die Djindic hat auch gefehlt.
Ah, okay, Djindic, okay, hast du recht. Aber unabhängig davon, ein guter Kader, so der sicherlich auch eigentlich kompetitiv sein sollte, wenn man die gesamte reguläre Saison sieht. Ne? Und das verlieren die zu Hause. Ich habe ja schon gesagt, aus meiner Sicht ist das Spiel im Hinspiel natürlich auch sehr, aus meiner Sicht war es viel knapper, als das Ergebnis hergegeben hat. Und das hat sich in diesem Spiel im Rückspiel gezeigt. Der MCR hat an sich geglaubt und am Ende des Tages dieses Ding auch absolut verdient gewonnen und war kurz davor, das Ding in die Verlängerung zu bringen, weil man hier über lange Zeit und über lange Strecke mit zwei Toren geführt hat, um dann vielleicht noch den letzten nötigen Treffer zu machen. Also in der Hinsicht, Hut ab vor der Leistung, erstmal vorab. Und gleichzeitig Stuttgart, ja gut, sie sind wieder so hochgesprungen, wie sie mussten. Also wenn das die Regel ist, dann kommen sie ins Finale und werden deutscher Meister. Aber wenn sie so spielen, oder ja, vielleicht haben sie auch unterschätzt, dann werden sie im Halbfinale gegen Regensburg auch sicherlich nicht der absolute Top-Favorit sein. Ne? Aber erzähl mir mehr über das Spiel.
Und Djindic fehlt ja auch. Und
ja.
Was man halt noch sagen kann, ist, wenn die Playoff-Regel, die Best-of-Three-Regel endlich nächstes Jahr dann kommt, die ja eigentlich schon dieses Jahr gelten sollte, für alle Best-of-Three bedeutet, in jedem Spiel gibt es einen Sieger. Es gibt also auch, wie bei Fortuna, bei uns hätte es Verlängerung gegeben, sodass es einen klaren Sieger gibt. Es gibt auch kein Tor hoch und runter Gezähler. So, das hätte mich geheißen, dass wir einmal das Spiel beim TSV gegen Fortuna ein drittes Spiel gesehen hätten.
Richtig.
Und es hätte auch geheißen, dass wir jetzt hier beim MCH ein drittes Spiel, bei Fortuna es Verlängerung gegeben hätte.
Genau, und dann?
Um einen Sieger zu produzieren oder sogar dann 6-Meter-Schießen. Und in dem Spiel beim MCH hätte es ein drittes Spiel jetzt gegeben.
Richtig.
Und das ist dann schon nochmal ein schöner Anreiz, auch Gas zu geben in den Spielen und sich dann vielleicht doch nicht hinten rein zu mummeln oder dann sich da aufzugeben. Naja, also das auf jeden Fall. Was hier ein bisschen auch aufgefallen ist, nur 80 Zuschauer beim SFC. Alle anderen, sogar die Relegationsspiele, deutlich besser. Also da fehlt irgendwie der Support der Community, die eigentlich so groß war, schien mir, aber vielleicht durch diese ganzen Überwerfungen, die da stattgefunden haben, vielleicht ist das auch so ein bisschen das Spiegelbild.
Ja, ich frage mich auch, ich habe das Spiel ja auch gesehen, ob man ja da in der Mannschaft auch wirklich top motiviert ist aktuell. Ob Spieler vielleicht auch aufgrund der ja hier und da Diskussion, was auch immer, was es da gibt bei Stuttgart, vielleicht auch nicht in der Lage sind, aktuell 100% auf die Platte zu bringen.
Kann sein.
Und ja, ist sehr schade, 80 Zuschauer und das beim deutschen Meister. Also es ist eigentlich ein völliges Fehlmanagement am Ende des Tages, wenn du das nicht hinkriegst. Deutscher Meister, sorry, gib dem, wie heißen sie, Futsal-Club Jöpping, aus Dänemark, gib denen die deutsche Meisterschaft. Die holen dir wahrscheinlich 1000 Leute in die Halle und einen spanischen Top-Trainer. Ja. Und das ist eben der Vergleich mal. Das ist echt schade. Deutscher Meister kriegt es nicht geschissen, die Halle voll zu kriegen in so einem Viertelfinal-Rückspiel. Natürlich ist der Gegner der Achte der Liga, klar. Ja, natürlich. Aber was sagt das über einen Club aus, dass man da dann als deutscher Meister keine Zuschauer reinkriegt?
Schade,
Das ist schade. Das ist ein Zeichen einer Fehlkultur oder irgendwas auch immer, dass das irgendwie nicht funktioniert für den Futsal. Naja, aber erzähl mir mehr über das Spiel.
Ja, man geht sogar einzeln in Führung durch Hatzihaftic. Vorher war es dann Fehlpass vom Fixus-Spieler.
Ballverlust, genau.
Und dann ging das ja eigentlich los, so wie man es, glaube ich, dann überlegt hatte. Und ja, da kam natürlich Aitor Getschim, hatte was dagegen, nach einer Standardecke, aber dann auf 15 Martin holte er halt seinen wohlbekannten Hammer raus mit rechts. Und da musste wohl sogar dann der AK-47 Aksentevic sehen. Krass, ich glaube, ich habe den schon lange nicht so ein Ferntor überhaupt mal. Hat er mal so ein Ferntor kassiert? Ich bin nicht sicher.
Korrektur, Daniel, Korrektur. Es war sein linker.
Ah, Entschuldigung, ja, der linke Fuß.
Getschim hat erst mit rechts, dann kam der Ball zurück und hat dann mit links abgezogen. Und ja, Ich kann mich auch nicht erinnern, dass AK-47 von 15 Metern ein Tor kassiert. Also, der Sicht. Aber spricht ja auch für unsere Wahl von Aytekin Getchem in das Top-Team der Bundesliga-Saison. Einfach ein wahnsinnig guter Spieler, auch als Assistgeber hat. In diesem Spiel ein Tor und zwei Assists gegeben und auch richtig schöne Assists. Also in der Hinsicht offensiv ein sehr kompletter Spieler geworden. Und ja, durchaus fragwürdig, warum der Junge nicht in der Nationalmannschaft ist. Kann man sicherlich kritisieren. Aber in diesem Spiel auf jeden Fall der Taktgeber beim MCH. Ne?
Vielleicht hat sich auch dann Aksentevic ein bisschen noch den Kopf gemacht über das Tor, weil beim 1-2 durch Murina, das sah dann auch so ein bisschen komisch aus, dass er das Tor da fängt, weil so durch die Beine oder halb daneben, das sah auch so ein bisschen ungelenk aus eigentlich. Ja, sah haltbar aus, aber war dann drin, war 1-2.
Ja, aber ist so ein Punkt, den ich meine, Daniel, das mit der Mentalität. Wie sind die Jungs mental drauf bei Stuttgart? Weil Aksentevic ist ja auch ein Spieler, der sicherlich dort bezahlt wird und da gab es ja diese Probleme. Und was passiert da im Hintergrund? Das zeigt sich dann vielleicht auch ein bisschen in der Leistung. Und diese mentale Schwäche jetzt, dass man so leichte Fehler macht, das sind ja ganz kleine Fehler, die passieren. Und die sind so selten bei Aksentevic, wenn er Normalform hat. Aber er hat aktuell nicht Normalform. Und auch das ist ein Punkt, dass Aksentevic in diesem Spiel 5 Tore kassiert, Daniel. Hast du das schon mal erlebt? Aksentevic in Spiel 3 und jetzt 5, 8 Tore in 2 Spielen. Das ist absolute Seltenheit. Und das ist ein Zeichen dafür, dass der Stuttgart FC schlagbar geworden ist. Und der MCH hat es jetzt vorgemacht. Und ich denke, Regensburg wird jetzt hier, ja, Blut lecken können. Mhm. Ne? Anhand solcher, ich sag mal, mentalen, ja, ich denke mal, Stuttgart wird...
Wenn man sich dann noch die Kaderkosten, also auch wir wegen Fortuna gegen Weil im Dorf, wenn man sich dann überlegt, die Kaderkosten, mal das runterrechnen auf Punkt pro Kosten je Punkt oder je Tor, was das kostet, ja, dann ist es die Leistung vom MCH oder auch bei uns Fortuna gegen Weil im Dorf nochmal größer.
Ja, weil Wahnsinn. Also,
das darfst du gar nicht schon nachdenken.
Ja, einfach wie nah diese Ergebnisse sind. Ne? Also wie du sagst, es müsste ins dritte Spiel gehen hier in dem Moment. Und das ist hier ein Club, der MCH hat gar keine Ausgaben. Ne? Ich glaube, der Trainer kriegt ein bisschen Entschädigung, aber der Rest gar nichts. Also ein Aytekin Getchem, Furkan Aas kriegen gar nichts. Und der Club Stuttgart FC gibt da, weiß nicht, hunderte tausend Euros aus. Das ist unfassbar, dass es doch nicht so weit auseinander ist. Aber ich denke, in diesem Spiel war es halt auch stark, eine starke mentale Leistung, also Mentalität des MCHs, brutal gut gegen eine schwankende mentale Leistung beim Stuttgarter FC. Mhm. Genau, aber erzähl mehr.
1-3 durch Aas, richtig schöner tiefer Pass von Getchim auf Aas, aber Aas wird auch nicht geblockt von dem SFC, fix, wer auch immer das war. Und dann gegen AK-47 so ein bisschen Glück, weil AK-47 steht schon draußen, aber dann irgendwie kommt der Ball doch noch zurück auf Aas Fuß, macht er super, dann noch einen Fuß dran und kickt ihn dann so ein bisschen seitwärts rein. Also da war schon, glaube ich, die Halle schon, was ist hier los?
Ja, und in dem Moment bist du kurz davor, in die Verlängerung zu gehen und das Ding zu drehen. Ne? Mhm. Und aber der Pass von Getchem, dieser Diagonalpass, wunderschön gespielt aus meiner Sicht. Lubic in dem Moment steht viel zu nah an Aas dran, muss ihn eigentlich blocken dann, hätte aber einfach durch ein einfaches Einrücken hier den Pass verhindern können. Aber ein schönes Tor insgesamt, schön in die Tiefe gespielt und ja, dann stand es auf einmal da 3-1. Ne?
Mhm. Dann 2-3, so durch Cekic, kommt wieder ran mit so einer Granate aus 15 Metern reingeballert, das Ding, wirklich auch ein schönes Tor, muss man sagen, aber hat auch niemand im Blick irgendwie, dass er da stand, war ein bisschen komisch, war ein bisschen unnötig, das Tor. Lubic blockt zwar gut, aber niemand hat Cekic da im Blick, war ein bisschen unnötig, also hätte man verhindern können, das Tor.
Ja, wobei ich sage, bei dem Tor, ohne dass der MCH hier in Schutz nehmen will, aber das ist so schwer zu verteidigen, weil du weißt ja auch, der SFC ist so gut, der spielt das Ding auch ins Zentrum, wenn du rausläufst. Und das haben sie ja im Hinspiel leider gemacht, einmal. Und das heißt, hier hat man einfach gesagt, das ist das kleinere Übel und Cekic schaut.
Aber es hat niemand im Blick, also niemand schaut auf ihn. Also wieder falsch positioniert einfach, das meine ich. Also nicht.
Nee, also Furkan Aas hat ihn sich angeschaut und der wollte auch zu ihm hin, der wurde dann kurz geblockt oder kurz gestört.
Lubitsch, von Lubitsch. Ja, okay.
Ist dann
okay.
Zu langsam. Wie gesagt, ich denke, viele andere Mannschaften kriegen das Tor auch.
Ja. 2-4, 6 Meter, auch gerechtfertigt durch Aas gegen Aksentevic. 3-4 Wehab, weil Pacheco irgendwie so einen komischen Hochbogenabwurf macht. Und dann beim Schuss ist er irgendwie so im Nimbus wieder mitten im Feld, weil da kommt er über außen, kommt dann der Wehab. Und dann kommt er dem so entgegen, so ganz komisch. Ja, das war ein bisschen schade. 3-4, dann 4-4 Čekić, da war es ja richtig spannend auch in der Halle. Da war wieder, warum steht Pacheco? Also das war ein Stellungsfehler. Ja, also AK-47 da drüben den Ball am Fuß und Pacheco steht auf der Grundlinie. Ja, warum steht der da? Torwart steht auf 5 Meter, immer. Ja, außer natürlich im Sichtbereich, haben wir schon oft erklärt, 45 Grad, bla bla. Aber doch nicht da, der steht auf 5 Meter, der steht auf der Grundlinie. Und dann kommt der Ball tatsächlich durch. Ja, und niemand blockt den Čekić da weg und dann, ja gut, dann ist verlorene Mühe.
Aber das ist es ja. Du sprichst etwas an, was ja ein kleiner Coaching-Punkt ist, der einen riesen Effekt hat auf das gesamte Spiel, weil wenn der gegnerische Torwart den Ball hat, dann um lange Bälle zu verhindern oder da eben das zu verhindern, was da passiert ist, muss der eigene Torwart einfach auf seine, weiß, auf 5 Meter oder 6 Meter stehen. Weil erstmal mit der Hand darf der den Ball nicht reinwerfen ins Tor. Und dann hast du den aber auch.
Der hat ihn am Fuß.
Genau, hat ihn am Fuß. Auch unabhängig davon bist du da nicht überwindbar. Also dann machst du 2 Schritte zurück und fängst den Ball ab. Also keiner hat diesen Drillschuss. Und das ist dieser Punkt, dieses offensive Torwartspiel. Und das, da wäre dann hier das 4-4 zu verhindern. Aus meiner Sicht, Pacheco bringt auch gut, hat auch gute Dinger gehalten. Also ich will jetzt seine Leistung in der Hinsicht nicht schlecht reden, aber in entscheidenden Momenten fehlt ihm noch dieses aggressive, offensive Spiel, was er in der Vergangenheit vor seiner Verletzung hatte. Und jetzt klebt er so ein bisschen auf der Linie und kommt zu spät und dadurch hat Stuttgart hier ganz leichtes Spiel. Ja.
Und dann kommt noch 4-5. Dann der Siegtreffer durch Aas, war wirklich ein starkes Spiel von Furkan Aas. 13 Meter Schuss nach einer Ecke, auch ordentlich reingeballert, aber niemand ist ihm zugeordnet. Also wirklich ganz SFC, die 4 auf der Platte, Blick auf den Ball, niemand im Rückraum. Und dann geht der Ball einfach so durch den Strafraum so durch, wie von Zauberhand begleitet. Und dann ballert er das rein, also das war wirklich keine gute Defense vom SFC, ne?
Aber da muss auch sehen, der MCH eine Flying-Eckball-Variante gemacht. Ne? Also der Flying-Goalie macht den Einkick, Cleverson. Und dadurch, Michewski hat sich rauslocken lassen. Der ist da hinten auf, ich glaube, es war Fuad Aknima, den wollte er oben abdecken, auf die Linie runter. Und dadurch wurde dieser Pass durchs Zentrum frei. Und Cleverson sieht das. Der spielt immer die einfachen Dinger. Und A ist natürlich überragender Abschluss. Und ich finde, um jetzt mal so ein bisschen die Saison des MCHs zu reflektieren, durch die Rückkehr von Furkan Aas zur Rückrunde wurde der MCH auch wieder stabiler und man hat gesehen, unter den schwierigen Bedingungen hat man jetzt hier zum Abschluss eine wirklich starke Leistung gebracht, die auf jeden Fall deutlich besser ist als der 8. Platz der Bundesliga, während man aber dennoch Fragezeichen haben muss beim Stuttgarter FC. Also Riesenrespekt vor dem MCH und diese Leistung, dass man dem amtierenden Meister die erste Heimniederlage der Bundesliga-Geschichte und gleichzeitig auch unter normalen Wettkampfbedingungen die erste Niederlage beibringt. Aber das sollte zumal noch weitere Fragezeichen beim amtierenden Meister öffnen. Also Halbfinale ja, aber die Frage ist jetzt gegen Regensburg, Daniel. Jetzt können wir schon einen Ausblick machen. Wollen wir?
Ja, lass uns schnell den Ausblick machen. Also war ein toller Spieltag auf jeden Fall. Und welches Spiel willst du zuerst machen?
Ja,
SFC
gegen Jahn. So, was ist so dein Gefühl?
Ja, das wäre die Frage, mit welchen Kader treten die an? Wie gesagt, wir haben hier Babic und Gingis nicht, aber gerade Gingis, wir wissen, ist eigentlich der Spieler vom SFC, der dann mit Michewski dann eigentlich schon ballert. Ne? Also mit Gingis wäre es hier wahrscheinlich nichts geworden. Ja, Jan hat einen guten Lauf, aber hat auch noch 4 Spieler, ne? So die wirklich dann da Druck machen können, 4, 6 vielleicht. Boah, es ist schwer, wenn Gingis und Michewski und Babic, wenn der SFC in Bestbesetzung da ist, reicht es wahrscheinlich. Wenn aber schon einer von denen nicht dabei ist, wird es echt eng. Dann könnte Jan durch diese positivere Attitüde, die gerade haben im Team, würde ich dem Jan das zusprechen.
Ja. Also ich sehe den Jahr nicht chancenlos in dem Spiel, aber unter ähnlicher Prämisse wie du. Also, dass der SFC auf jeden Fall mindestens 1, 2 seiner Spieler nicht dabei hat. Ja, das auf jeden Fall. Denn sollte der SFC in voller Kapelle sein, wird man sehr viel Kontrolle kriegen. Ja, also die Spieler haben einfach die Erfahrung und die Fähigkeiten, das Spiel zu kontrollieren. Aber Jan wird sicherlich dieses Halbfinale nicht spielen, um es zu verlieren. Also von daher bin ich auch super gespannt. Ist auf jeden Fall bisher eins der, also sagen, sehr, sehr interessantes Halbfinale aus meiner Sicht. Also auch sehr attraktiv, weil ich, ja, ich sehe eine Überraschung vor uns, aber ich will jetzt auch keinen Favoriten.
Auch die beiden Welten bei beiden Spielen, Brasilianer gegen Balkankultur, kann auch einen richtigen rote Karten-Crash geben, ne? Das könnte das richtig eskalieren.
Gab es nicht bei Jan noch? Ach ne, das war ja Meier, der die rote Karte gekriegt hat. Ja. Ja, okay, gut. Dann ein zweites Halbfinale, Hott gegen Weidemdorf, was sagst du?
Also da ist Hott schon, hat einen richtig guten Lauf. Also das wird Hott machen.
Ja, also wäre eine Überraschung, wenn Weidemdorf da auf einmal den Ferrari-Motor anmacht. Müssten sie, um hier zu bestehen. Ja, wenn Hott da keine Unterschätzungsdimensionen mental kriegt, dann gehe ich auch davon aus, dass Hott das vielleicht nicht ja, deutlich, aber man wird es gewinnen. Weidendorf hat sicherlich die Kapazität, da ein enges Ding rauszumachen. Letztes Jahr war es ja auch schon interessant. Ne? Also da wäre es auch in ein drittes Spiel gegangen, hätten wir es gehabt. Aber ich glaube, dieses Jahr ist der Abstand zwischen Hott und Weidendorf größer als letztes Jahr, wenn sich diese Entwicklung fortführt. Aber auch Weidendorf ist sicherlich nicht chancenlos. Man hat sicherlich das Spielerpotenzial dazu, da zu ärgern. Aber es muss einiges zusammenkommen. Also wenn das nicht zusammenkommt, dann ist Hotter der klare Favorit. Und dann haben wir da das zweite Halbfinale vor uns. Ja, dann. Spannend.
Sind wir gespannt, was kommt. Und dann wünsche ich allen eine schöne Osterwoche. Ich bin auch im Urlaub. Und daher schön, dass wir jetzt aufgenommen haben, jetzt hier am Samstag, am Sonntag. Und dann wünsche ich dir und den ganzen Zuhörern schöne Ostern, Ostermontag und Osterferien. Wer fährt mit dem Podcast natürlich zusammen auf der langen Fahrt im Urlaub. Ja. Ja, dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, Daniel. Schönen Urlaub dir und allen anderen eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen.